So, Chris, ich pack's dann langsam mal. 19 Tage G1 bei dir schauen war schon ziemlich geil. Vielen Dank dafür. Vielen Dank fürs gemeinsame Schauen. Ich bin dann mal weg, ne?
Warte mal. Also, grundsätzlich sehr gerne. Aber, also, eins hätte ich noch.
Was denn?
Naja, deine Rechnung.
Rechnung?
Ja, genau. Also, wir haben ja 19 Tage G1 bei mir. Und ich meine, ich habe ja da schließlich auch die ganze Infrastruktur gestellt.
Ja, aber ich habe gedacht, wir sind Freunde, weißt du?
Ja, klar sind wir Freunde. Deshalb gibt es ja auch Freundschaftspreise. Ne? Also, da wären wir zum Beispiel bei der Couch 19 Tage, 8 Euro sind summa summarum 152 Euro.
8 Euro pro Tag für eine Couch?
Premium-Sitzplatz, mein Lieber. Dazu noch Strom für Fernseher und natürlich für die Klimaanlage hier 37 Euro.
Okay.
Dann haben wir noch WLAN für New Japan World. Das sind dann ungefähr 12 Euro, würde ich sagen. Ah, warte mal, runden wir ab auf 12 Euro und dann kommen noch deine speziellen Pumperkosten.
Meine was?
Naja gut, also die 10 Kilo Magerquark sind 20 Euro. 10 Dosen Thunfisch, 27 Euro. 5 Kilo Hähnchenbrust, 40 Euro.
Aber warte mal, das habe ich doch alles selber zubereitet.
Ja, klar. Wäre noch schöner. Aber ich meine, es ist in meiner Küche gewesen.
Und was ist das hier für ein Posten auf der Rechnung hier? Kreatinverschleiß?
Keine Ahnung, was das jetzt genau ist. Aber du hast gesagt, das Zeug ist alle.
Ja, aber das ist doch kein Verbrauchsmaterial.
Also für mich sieht das aus wie Waschpulver.
Und warum stehen da 19 Bananen ganz unten auf der Rechnung?
Naja, du hast vor jedem G1-Block halt eine gegessen und irgendwann habe ich aufgehört zu fragen, was hier eigentlich passiert.
Und was hat sie mit dieser emotionalen Betreuung nach Great Okan-Matches auf sich?
Ja, 75 Euro macht das genau. Ich meine, du hast 20 Minuten auf meinem Sofa gelegen und warum Gedo geschrien?
Ich sehe schon, aus der Nummer komme ich nicht raus. Also, was willst du denn von mir insgesamt?
Na, das sind eigentlich nur 374,50 Euro.
Boah, leck mich am Pappasse. Gut, ich würde dann in Proteinpulver zahlen, wenn's recht ist.
Da habe ich jetzt keine Ahnung, was das kostet.
Ja, da passt es. Okay, dann sind wir quitt. Bis denne.
We're doing it strong style, baby!
Kampai Tomodachi und damit herzlich willkommen zur Ausgabe 11 des Strong Style Stammtisch. Mein Name ist Sven. Manche Leute kennen mich als Pumper der Herzen, andere als zweifachen König der Nerds. Aber heute bin ich vor allem der Host dieses sympathischen kleinen Podcast-Projekts und das mache ich natürlich nicht alleine. An meiner Seite befindet sich mein kongenialer Co-Host, mein Partner in Crime seit vielen Jahren, der Mann, der gerne Mikrofone spricht, der Chris. Hi Chris.
Hallo Sven und Yoroshiku Nagashima.
Der Abzocker, Chris.
Ja, abgezockt. Das könnte eigentlich ein Format werden, ne?
Ja, sowas hatte ich auch schon im Hinterkopf für ja. Die Zukunft. Aber wir müssen erstmal unsere bestehenden Formate befüllen.
Grüße
an Stefan, abgetaucht kommt bald.
Ja, bald.
Bald ist ein dehnbarer Begriff.
Genau wie Stefans ja. Bauch.
Oh, das war eine schöne Überleitung. Hast du gut verdaut?
Ich habe sehr gut verdaut. Es war sehr leckeres abgegrillt natürlich. Einmal mit Profis. Ich meine, ich habe tatsächlich mich nicht so überfressen wie ihr beide. Ne? Also ich habe schon extrem viel gegessen, aber mir ging es irgendwie nicht schlecht zumindest. Oder ich musste mich nicht hinlegen. Aber dementsprechend war alles okay. Und ja, dann habe ich halt bei der obligatorischen, stimmt gar nicht, weil das haben wir zum ersten Mal gemacht, ich behaupte jetzt mal obligatorischen Hitster-Parade quasi, also Hitster beim Hitster-Game abgelost.
Abgelost, noch so ein Performat.
Ja, es passt. Ja,
ansonsten unsere epischsten Fails mal besprechen könnten.
Ja, weil ja, die Frage ist, warum?
Du, das ist eine Frage, die wird im Laufe des Podcasts bestimmt auch das eine oder andere Mal noch gefragt werden.
Mhm.
Ja, aber für alle Uneingeweihten da draußen, in einem anderen Podcast-Universum sind Chris und ich ja im Appverse unterwegs und wir haben das so eine schöne kleine Tradition etabliert. Ich glaube, das war jetzt mittlerweile das vierte Mal, wenn ich mich jetzt nicht täusche, dass wir uns jährlich bei mir treffen zum Grillen mit unserem Podcast-Team und es war wie immer mir ein inneres Blumenpflücken und ein Fest, euch zu empfangen. Und ja, schön war's. Freuen wir uns auf nächstes Jahr.
Ja, also war wie immer cool. Schade, dass wir nicht ganz komplett waren, aber ich meine, so ist das halt manchmal. Grüße, aber ja, ich meine, wir sehen uns ja sowieso bald wieder, ein Zeitpunkt der Aufnahme quasi in fast einer Woche, also quasi ja, 8 Tagen und dann wird abgeheiratet. Ist auch kein Wort mit abgefallen. Und ja, dann sehen wir uns lange nicht mehr, auch zurecht, dann muss die Batterie muss dann wieder aufladen.
Dann reicht's erstmal wieder für ein paar Monate, dass wir unsere liebevollen Stimmchen dann hören.
Genau.
Ja, Chris, wir haben jetzt 19 Tage G1 hinter uns.
Yes.
Wir hatten ja so eine schöne Preview dazu vorbereitet. Wir hatten ein schönes Tippspiel am Laufen, parallel. Ja, da gehen wir am Schluss doch darauf ein. Und jetzt liegt die ganze Chance auch schon ja wieder 1,5 Wochen hinter uns.
Mhm.
Ja, jetzt mal Zeit gehabt, das Ganze mal sacken zu lassen, mal schauen, was an News reinkommt. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir doch einfach mal, wie unsere Stimmung ist nach dem G1. Wie ist man mit dem Turnier zufrieden? Welche Wrestler haben uns absolut überzeugt, welche gar nicht? Und das Ganze möchten wir dann noch kulminieren, indem wir unsere persönlichen Tier, würde ich sagen, vorstellen. Ja, also das macht man so heutzutage ja, mit Tierlisten.
Mhm.
Und vielleicht auch ein paar Awards können wir noch vergeben, um den G1 gebührend abzuschließen für dieses Jahr. Weil, Spoiler vorneweg, mein Mini-Fazit, ich war sehr, sehr angetan von dem, was uns präsentiert wurde, weitgehend. Weil man diesem Jahr zum ersten Mal auch dieses wir müssen die neue Generation pushen, tatsächlich umgesetzt hat.
Ja, in Schellen, wer Böses denkt. Also Stichwort neuer Besitzer oder neue Besitzer. Also ist ja nicht einer, sondern eine Firma. Ja, ich auch. Also ich fand, es war ein sehr guter G1. Also der beste seit Covid, habe ich geschrieben. Ich hab, als ich dir das geschrieben habe, habe ich sogar Hot Tag geschrieben. Dann wolltest du, glaube ich, mich auslachen und mich verprügeln, weil du, glaube ich, geschrieben hast, das ist also maximal lauwarm.
Ja, also ich habe jetzt mal so ein bisschen in den letzten Tagen verschiedene Meinungen mir angehört und durchgelesen und da fallen überall die Jahreszahlen 2018, 2019, dass da jetzt was dermaßen überzeugender G1 war.
Yes.
Insofern, wie du sagst, letzt heißt er seit Covid, dann ist es ein lauwarmer Hot Take.
Ja, ist auch okay, dafür bin ich ja bekannt. Dementsprechend macht das nichts.
Da verbrennen sich wenigstens die Zehen nicht.
Korrekt. Also ich war auch sehr unterhalten, auf jeden Fall.
Ja. Natürlich nicht von allen Wrestlern und nicht von allen Leistungen. Aber wie gesagt, im Gesamtkonstrukt war es ein sehr schönes Turnier. Und gerade dann hinten raus, ja, mit den beiden Halbfinals und gerade im Finale hat man richtig, richtig abgeliefert, ja. Dazu im Halbfinale dann noch so einen emotionalen Tag gehabt mit dem Rücktritt von Hiroyoshi Tensan.
Mhm.
Und noch ein paar Überraschungen, die debütiert sind. Ja, explizit schon Skywalker, der sich direkt dem House of Torture angeschlossen hat. Und Jeff Cobb, der zurückgekehrt ist und das United Empire verlassen hat, um sich stattdessen Unbound Company anzuschließen. Das waren schon ein paar nette Momente übers Turnier hinaus. Also gerade diese Abschiedsshow von Tensan, auf die würde ich vielleicht am Anfang gerne eingehen wollen, das war schon sehr, sehr gut gemacht. Ja, ich meine, wir haben jetzt im Januar ja den Rücktritt von Tanahashi gehabt. Das, ich glaube, darüber geht nichts emotional. Aber was man hier für Tenzan gemacht hat, war schon auch sehr, sehr würdevoll und sehr emotional und sehr schön auch.
Ja, es war super gemacht, kann man nichts sagen. So ein Anzeichen auch, dass es nicht nur gut gemacht, sondern auch einigermaßen unterhaltsam ist, ist ja auch, dass die Zeit schnell verging und es ging relativ lange, aber mir ist es nicht so vorgekommen. Also da war ja doch dann relativ viel los, auch viele Leute und so weiter. Und man merkt schon auch, dass er halt einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. So, ich glaube auch Backstage und sowas. Ich meine, klar, es ist Wrestling. Man muss jetzt den Kommentatoren nicht unbedingt glauben, dass es der liebste Mensch auf der Welt ist, ne? Aber man hatte schon den Eindruck, dass da zumindest Körnchen Wahrheit irgendwie drin ist und die Leute haben ihn auch abgefeiert, ne? Das war halt krank und auch dann am Tag drauf und so auch. Also, als er dann rausgekommen ist zum Kommentar und hat natürlich mit Oivar zusammen auch gepasst, ne? Mhm. Ja.
Also was ich ganz toll fand in dieser Zeremonie war, als Masachono dann da saß und gesagt hat zu ihm, du pass mal auf, deine Karriere ist jetzt vorbei, bring dich mal gesundheitlich wieder auf Stand, lass das mit deinen ganzen Verletzungen mal richten.
Ja, ja, das wäre gut.
Du bist jetzt aus dem Ring raus, aber du hast doch ein Leben darüber hinaus, lass das mal richten. Ja, weil wrestlerisch konntest du natürlich jetzt nichts mehr erwarten bei seinem letzten Match, ja. Hast du wieder gesehen, wie er auf den Knöcheln da läuft und laufen ist, glaube ich, ein sehr, sehr euphemistischer Ausdruck dafür an der Stelle.
Ja, also es war sogar besser, als ich erwartet habe. Ja, also fand ich, ist er nicht sogar einmal hingefallen? Weiß gerade gar nicht mehr. Aber darum ging es ja auch nicht. Man sieht halt einfach, dass sein Körper komplett kaputt ist. Ja, da kann er sich nicht bewegen und nichts. Mhm. Und ich meine, dünner ist er natürlich eh schon jetzt seit Jahren, ja. Sieht halt auch eigentlich kränklich auch aus, also quasi gar keine Muskeln mehr oben an den Armen. Also auch so richtig, wie ist das richtige Wort halt, wenn es fast muskelschwundmäßig fast, finde ich. Also deshalb, ich hoffe, er beherzigt den Rat und lässt es jetzt dann auch mal sich anschauen, dass er da schon noch ein gutes Leben jetzt hat. Weil es soll schon noch ein bisschen weitergehen, finde ich. Hat er sich verdient und war auf jeden Fall insgesamt eine super schöne Abschiedszeremonie, finde ich. Ja, also wenn du sowas bekommst, dann weißt du schon, dass du wertgeschätzt wirst. Zwar von allen auch, ne? Also von denen, die da waren und von den aktiven Wrestlern natürlich dann auch, die dann da waren, aber dann auch von den Fans, die sind ja abgegangen, ne? Also, ist schon gut gewesen.
Den Auftritt von Isuka fand ich auch geil, der dann eben kam und ihn eigentlich angreifen wollte, aber dann sich dann doch gut zureden hat lassen, ja. Und dann gab es den Handshake und dann hat er dann trotzdem doch Shinpei Nogami draußen angegriffen, den Kommentator, also was man alles von ihm kennt. Das war ein schönes, rundes Ding.
Ja, ich frage mich immer, wie er eigentlich seine Krawatten so binden kann, dass man das Hemd runterreißt und die Krawatte noch am Hals bleibt. Also in so einem Ruck, das ist auch eine Kunst, glaube ich.
Nun. Ich habe mich mit Krawattenbinden in meinem Leben sehr selten auseinandergesetzt, ehrlich gesagt.
Ja, ich zwangsweise schon, aber naja, gut, das ist ein anderes Thema.
Ja. So, wer definitiv keine Krawatte trägt, ist Shun Skywalker, hatte ich ja gerade schon gesagt, ist debütiert, ist aus Dragon Gate jetzt rübergehüpft. Da hat es ja schon so ein paar Gerüchte gegeben in der Vergangenheit, nachdem er Dragon Gate verlassen hat. Ja, jetzt ist er da, der Mann mit dem Ganzkörperanzug, direkt rein ins House of Torture, direkt Konosuke Takeshita auf dem Radar, also TV-Title auf dem Radar. Du kennst den soweit gar noch nicht, oder?
Nee, ich kenne den quasi gar nicht. Ich habe auch noch nie irgendwas gesehen. Ich habe nur jetzt halt gelesen, dass der eigentlich ganz gut sein soll, soweit ich das, also, dass der was drauf hat in dem Sinne. Und auch das, was die Kommentatoren gesagt haben, dass er wohl in der letzten Dragon Gate Show gesagt hat, dass er jetzt Dragon Gate in Richtung Heaven verlässt und dann ist er jetzt in der Hölle gelandet oder irgendwie so. Also irgendwie strange. Aber Ich finde, also ich kann damit was anfangen. Bisher, man hat noch nicht so viel gesehen, aber gerade, dass der so andeutungsweise jetzt Narita den Posten als Anführer vielleicht streitig macht, finde ich sehr gut. Narita als House of Torture Anführer ist leider nix, sehr blass. Und vielleicht könnten die da in einem Aufwasch den Schwanz zu mitnehmen und Narita rausschmeißen und dafür dann eben Shun Skywalker als Chef etablieren. Ja, ich gehe stark davon aus, der muss eigentlich Takeshita, der wird ja irgendwann mal wieder zu AW zurück müssen. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber dass der Takeshita dementsprechend den TV-Title abnimmt, würde ich jetzt einfach mal behaupten wollen. Aber mit Tippen habe ich es nicht so, da kommen wir nachher nochmal drauf. Dementsprechend vielleicht stimmt es auch nicht und dann vielleicht durchstartet in Richtung House of Torture Boss und das finde ich tatsächlich schon spannend. Also kann ich was mit anfangen. Ich finde, es sieht auch creepy aus und passt daher ins House of Torture. Also gerade dieser schwarze Ganzkörper-Ding da und auch mit der Maske, mit der er reingekommen ist, also ist ja nochmal eine andere Maske, ist weird. Wie ein Weirdo. Und das finde ich eigentlich ganz gut für House of Torture.
Was ich bei ihm total faszinierend finde, ist, wie deutlich er mit doch irgendwie Gestik und Mimik rüberbringen kann, obwohl er eben diesen Ganzkörperanzug trägt und du eigentlich nur den Mund von ihm siehst. Ja, also Körpersprache hat er richtig gut drauf. Bin gespannt, ob er das im House of Torture auch so rüberbringen kann und darf. Und alles, was du gesagt hast hier Richtung Narita, du, das Talent wäre da. Nimm ihn da raus, lass ihn wieder Strong, Son of Strongstyle sein, lass ihn einfach wieder wresteln, nimm ihm diesen hässlichen Anzug weg, den er da trägt. Ja, outfitmäßig ist das irgendwie eine deutliche Verschlimmbesserung und ich glaube, das würde ihm ganz gut tun. Vielleicht auch als Story, dass er dann wieder zu sich selber zurückfinden muss und dass er dann sich beim Lockerroom entschuldigen muss und keine Ahnung. Aber wie du es eben gerade schon gesagt hast, wahrscheinlich wäre er dann einfach Mitläufer.
Ja, möglich.
Im Haus. Ja, und wie gesagt, der Letzte, der jetzt noch zurückgekommen ist, beziehungsweise der eine, der zurückgekommen ist, der andere ist ja debütiert, ist Jeff Cobb.
Ja.
Ich hab's eigentlich irgendwann erwartet, dass er zurückkommt, weil nachdem er bei der WWE rausgeflogen ist, wo willst du ihn denn sonst hinpacken? Ja, bei AEW geht er unter. Impact passt irgendwo meiner Meinung nach nicht für ihn.
Ja.
Ist halt immer noch Impact, das heißt ja wieder TNA.
Heißt wieder TNA, ja.
Ja, das hat man über Jahre Impact angewöhnt. Insofern, willkommen zu Hause, lieber Jeff. Da passt er am besten hin. Wobei, in Unbound Company, das ist jetzt natürlich schon sehr top-loaded dann, ne?
Ja, also ich fand's interessant, dass er doch viel Reaktion gezogen hat. Ich meine, die Crowd ist sowieso on fire, ne? Hier in der Ryokoku Sumo Hall waren wir, glaube ich, ne? Und dass er jetzt dann da gegen Callum Newman und so geht, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Im Unbound Company, aber wie du sagst, ich hatte da halt keinen Platz. Also, wenn wir uns das Stable angucken, ist es ja sowieso immer noch sehr sichtbar, dass es einfach zusammengewürfelt ist. So. Mhm. Und obwohl es quasi das Stable ist von dem New Japan Guy, da kommen wir nachher auch noch mit drauf, ist meiner Meinung nach nach dem G1 Yota Tsuji noch mehr im Moment, ist es eigentlich schlecht gemacht. Aber das ist auch das, was wir schon immer sagen oder oft sagen. Also alles außenrum, dieses ganze Logo, die T-Shirts, alles irgendwie ist halt scheiße bei Unbound Company. Der Name ist scheiße. Ich meine, das ist wahrscheinlich irgendwie vielleicht aus irgendeinem japanischen Ding abgeleitet, dass die sich nicht, was soll das eigentlich bedeuten? Sollen, also die lassen sich nicht biegen oder was? Oder die sind zusammen anbauen? Also, weiß ich nicht. Nichtsdestotrotz ist natürlich, macht es schon Sinn, dass er nicht wieder in den United Empire reinkommt und dann kommt er halt sozusagen in die im Moment die Faction, die halt quasi der Gegenspieler ist, mehr oder weniger. Das ist okay. Dass der Ghetto wieder die Pulse dringt, finde ich nett. Und wie du schon gesagt hast, der passt einfach sehr gut zu New Japan. Also der ganze Stil, der ganze Look auch und alles, das passt super. Ja, es hat viel Reisen für ihn, aber WWE hat ja nicht so gut geklappt, sage ich jetzt mal so.
Nee, er ist ein Semi.
Ja.
Ja, wenn du Jeff Cobb bist, ja, ehemaliger Olympiateilnehmer, und dann You Can't Wrestle Chance hörst, dann ist irgendwas schiefgelaufen bei der Darstellung.
Ja, das soll ich jetzt wieder haten. Ich kann nicht anders, aber You Can't Wrestle ist halt das sorry. Bei Jeff Cobb. Du kannst viele Sachen chanten. Du siehst aus wie eine Speckwurst. Das Facepaint ist lächerlich. Deine Haare sind dumm. Warum machst du die Surfer-Ding? Aber You Can't Wrestle, das ist halt wirklich so. Also, tut mir leid.
Ja.
Keine Ahnung.
Naja, jetzt ist er da. Ist auf alle Fälle eine Verstärkung für den Kader. Wird aus meiner Sicht dann auch so jetzt ein bisschen stellvertretermäßig für Will Ospreay in diese United Empire-Fehde reinrutschen, denke ich.
Ja, denke ich auch.
Was auch absolut in Ordnung ist, weil er halt jemand ist, der, weißt du, das ist eben so einer, der kannst du jederzeit in der Titelmatch packen, den kannst du jederzeit den Global Title geben, den Never Title geben, auch mal einen World Title Shot geben, wenn es nötig ist.
Ja.
Der kann aber auch jederzeit ein Match glaubwürdig verlieren und dich overbringen.
Ja. Und du brauchst jetzt einen Stellvertreter für Will Ospreay, wenn das hier immer noch, also das soll ja weitergehen, vermutlich, denke ich. Also es muss ja ein Ende finden. Oh, spannend wird nur, ich bin bei AEW gar nicht drin. Spannend wird nur, wenn Will Ospreay irgendeinen Titel gewinnt, ob der dann verlieren kann gegen Newman. Aber er soll wahrscheinlich eh nicht verlieren. Aber ich weiß, das wird halt interessant dann. Aber da können wir dann drüber reden, wenn es soweit ist.
Ja, das könnte ja dann zum Beispiel zum Zeitpunkt der Aufnahme an diesem Wochenende passieren, bei All in London.
Mhm. Ja, da werden ja alle erwarten, dass er gewinnt wahrscheinlich, oder?
Davon gehe ich aus. Ja, da stellt mir gerade alle Weichen in die Richtung.
Ja, eben.
Nun, reden wir nicht weiter über All In oder AEW, reden wir über den G1. Reden wir über einen sehr erfolgreichen G1. Ja, 50.487 Zuschauer hat man insgesamt gehabt. Das sind 17% mehr als im Vorjahr. Das ist erfreulich.
Mhm.
Das sind die meisten Zuschauer, die sie hatten seit 2023. Das ist sehr erfreulich. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass die Zahl deutlich nach oben gezogen wird davon, dass Tag 1 in den USA war, in einer relativ großen Halle. Mit, ich glaube, es waren 4.000 Zuschauern. Das sind einfach halt 3.000 mehr, als im Normalfall eben in Japan da kommen.
Ja, also genau, es sind laut offiziellen New Japan-Zahlen 4.133 Zuschauer gewesen. Und das sind halt ja teilweise viermal so viele. Letztes Jahr hatten wir keine Show, wenn die königliche Datenbank hier nicht lügt, hatten wir keine Show in Amerika.
Nein.
Dementsprechend ja, ist das natürlich schon ein bisschen verzerrend. Andererseits weiß ich gar nicht so. Also ist schon vom Gefühl her natürlich alles aufsteigend, ne? Also ich glaube, die Leute hatten schon auch wieder mehr Bock wie letztes Jahr. Ist natürlich nur ein Gefühl. Kann man schlecht mit Zahlen belegen.
Ich glaube, der G1 vom letzten Jahr ist halt auch insofern schwer als Vergleich heranzuziehen, weil das war ja der Abschieds-G1 von Tanahashi.
Mhm.
Ja, und im Jahr davor hat man ja noch Naito mit dabei.
Ja.
Ja, das heißt, das hier ist jetzt der erste G1, wo wirklich diese etablierten großen Main-Eventer alle weg waren.
Aber was ich sehe, zum Beispiel hier in der 34 hatten wir zweimal am Anfang die Edion Arena in Osaka und die kann auch so 4.000. Die war halt am zweiten Tag schlecht besucht, nur mit 2.500. Aber du hast jetzt am Anfang eigentlich auch große Hallen, ne? Ja, ist natürlich schwierig. Der Vergleich immer, aber ich denke, es geht schon vorwärts. Ich denke, es geht vorwärts.
Ja. Und ich glaube, das Teilnehmerfeld, und das hat man ja im Preview ja besprochen, hat eine echt interessante Mischung geboten, eben mit etablierten Wrestlern, ja, die teilweise eben auch schon World Champions waren, sowas wie ein Zack, sowas wie ein Goto, auch ein Sanada ist etabliert gewesen und dann natürlich auch jetzt ganz viele aufstrebende junge Leute. Besonders gespannt waren wir ja, aus unserer Sicht, jetzt auch als Deutsche, was macht unser Mann Oscar?
Ja.
Unser Mann in Japan.
Oh ja.
Spoiler, wrestlerisch echt gut, verbal noch besser, oder Chris?
Ich bin total verliebt. Also Ich muss sagen, mir hat meine Erwartungen also mehr als erfüllt, übererfüllt. Ich habe viel weniger erwartet. Ich mag ja Big Man gar nicht so sehr. Also gerade er hat ja diesen klassischen Big Man Körperbau und so. Ne? Also relativ, der Schlagsig stimmt jetzt auch nicht, aber ist jetzt nicht komplett muskelbepackt, aber halt schon groß. Ne? Und aber seine Matches, ich finde, dass sie so auch wirklich eine Verbesserung zum letzten Jahr. Wirklich gute Singles-Matches und die Krone hat er am Kommentar abgeschossen. Also die auch auf Reddit und überall. Ich habe gerade vorhin mir noch ein Reddit-Thread durchgelesen, wo jemand einfach die ganzen Oscar-Kommentar-Highlights herausgeschrieben hat und wie cool er das fand. Und ja, das war einfach gut gemacht und gleichzeitig sympathisch. Also dieses Ranten und dabei dann am Ende doch irgendwie insgesamt noch sympathisch zu sein, das ist halt schon auch, ja, das musst du irgendwie können, ne? Das ist schon nicht so einfach. Ist, glaube ich, auch ein bisschen Talent und dementsprechend, also, ich hatte ja mal den Tag rausgehauen hier, dass sich die natürlich irgendwann trennen und dass Yuto Ice dann der Oberstar wird und Oscar mal gucken. Weiß ich nicht, möchte ich ein bisschen revidieren. Also Yuto Ice wird der Oberstar sein, ja. Aber Oscar, weiß ich nicht, ob der gucken muss. Der kann da schon, Never oder Global vielleicht. Oder also da kann schon, das wird schon auch alleine gut gehen, würde ich jetzt mal sagen.
Ja. Hat Biden tatsächlich Singles-Wrestler-Themes verpasst? Für Einzelmatches? Oscar hat ein sehr, sehr cooles. Ich habe immer so ein bisschen Castlevania meets Dark Country Western Feeling gehabt.
Ich habe gedacht, ich habe an hier Ennio Morricone gedacht, ein bisschen.
Mhm. Und Yuto Ice,
ja gut,
so catchy Hip-Hop-Ding, aber halt auch mit dem komplett weißen Attire. Wobei ich sagen muss, ist so eine kleine Mini-Kritik, ich habe zu viele weiße Outfits gesehen in dem Turnier. Ja, Yuto war in weiß unterwegs, Goto war in weiß unterwegs, Aaron Wolf war in weiß unterwegs.
Ja,
das war ein bisschen viel teilweise. Aaron Wolf müsste trotzdem was an seinem Outfit noch ändern. Ja, dieses weiße Outfit, das sah komisch aus. Diese große Buchse, die dann auch so ein bisschen Falten geworfen hat, das sah aus wie eine Windel.
Ja, genau. Das ist das, was ich immer scheiße finde. Also, wenn die halt im wahrsten Sinne des Wortes diese Art Outfit wählen, dann muss tatsächlich diese, ich nenne es jetzt mal despektierlich, Badehose, muss so eng sein, dass die nicht an diesen komischen Stellen Falten wirft und du denkst, der hat einfach reingekackt. Ne? Mhm. Das sieht nämlich bei Wolf sieht es so aus, als ob der halt ständig permanent reingekackt hat. Ich meine, gibt ja Videos, wo das vielleicht dem einen oder anderen Wrestler schon mal passiert ist. Aber das würde ich halt irgendwie vermeiden oder halt dann ein anderes Outfit irgendwie. Das sieht halt unvorteilhaft aus, ja.
Ja. Ansonsten war outfitmäßig für mich auch Julia ganz vorne mit dabei. Ich finde diese kurze Hose bei ihm mit diesem Rot und Weiß und Blau drauf, das wirkt richtig cool. Also, er will der Heatstorm sein. Dann hast du eben praktisch diese Flammenfarben, das fand ich sehr ansprechend.
Ich dachte, du sagst Sanada.
Mm. Der World Cup, Sanada.
Genau, der World Cup.
Das war ja was, wo Oscar sich sehr lange drüber auslassen konnte.
Oh ja, das war super.
Sanadas Outfit.
Also der Rant bei dem Entrance-Attire, das war mega. Also das kann man gerne nachhören, wenn man das möchte. Das ist wundervoll.
Ja. Und ich wollte auch sagen, Yota Tsuchis Outfit, als er im, ich glaube, es war das Halbfinalmatch, mit der kurzen Hose rauskam, das finde ich halt auch immer sehr cool,
wenn
der die kurze Hose anhat.
Das ist das beste Attire für ihn. Er sollte meiner Meinung nach nur die kurze Hose anziehen. Das sieht viel besser aus, finde ich.
Und dann die komischen Tassels an den Stiefeln weglassen.
Ja, genau.
Ja, dann würde es sehr rund aussehen. Wollen wir anhand unserer Tierlisten uns die Teilnehmer mal genauer angucken? Oder wie?
Gerne, können wir gerne so machen. Ich möchte einmal vielleicht erwähnen, ich habe ein bisschen gecheatet.
Nein.
Doch.
Oh.
Ich habe nämlich zwei Tierlisten gemacht. Ich habe eine gemacht nach Verbesserung oder Erwartung, also sowas wie keine Ahnung, da ist jetzt Take nicht so gut weggekommen, also Takeshita, aber nur, weil ich von ihm schon erwartet habe, dass es ein phänomenales Turnier wird, ne? So, und ein anderes nach Bewertung. Also ich habe quasi jedem Teilnehmer eine Bewertung gegeben, und zwar von, wie unsere Skala ist, von 0 bis 5 in Halbschritten und dann quasi die zusammengefasst in Tiers. Also ich habe 4 Tiers genommen, also S, A, B, C. S ist natürlich das Beste. Und
auch
quasi die dann halt nach Punkte sortiert. Und B ist dabei für mich dann halt, naja, eher so 2 bis 1 Punkt, also eher so meh. Und C ist das Schlechteste natürlich und A ist halt dann gut, aber S ist juhu. Und ich würde da quasi einfach immer so ein bisschen beides erwähnen wollen.
Dann beginne ich doch einfach mal mit dem, was am einfachsten ist. Fangen wir von unten an, ne? Der C-Tier.
Ja.
Ja, da habe ich bei mir drin den Great Okan, Jake Lee und Ren Narita. Alle 3 zusammen.
Mhm. Also ich habe die bei meiner Erwartung auf jeden Fall auch in C und ansonsten nach den Punkten nur den Great Okan. Also Great Okan, ich fand den ja mal gar nicht so mega beschissen, ne? Wann kam der? Vor 115 Jahren? Also als er deportiert ist mit Will Ospreay dann und so?
Mhm.
Holy moly, ist das einfach nur Crap, oder?
Also der war für mich dieses Jahr so schlecht, dass ich am liebsten den allein in den D-Tier gepackt hätte.
Ja, verständlich.
Ja, ich finde es absolut gerechtfertigt, dass er derjenige ist, der, jetzt mal abgesehen von Shota Umino, der verletzungsbedingt ausgefallen ist und bei 0 Punkten am Schluss gelandet ist, dass der Great Okan derjenige ist, der die wenigsten Punkte erzielt hat und auf dem letzten Platz landet im Ranking. Auch blockübergreifend.
Mhm.
Weil alles, was Oscar gesagt hat am Kommentar, dazu zutrifft. Das ist der pure Bullshit gewesen. Nur schlechte Matches rausgehauen. Yota Tsuji war auf dem Run seines Lebens und dann kam das Great Okan Match. unfassbar, wie mies das war. Dieses Brawling draußen und die Stuhlschläge und... Oh.
Ey, und da muss man aber sagen, nicht, dass hier wieder die Hater gleich durchscheinen. Yota Tsuji, da stelle ich mich jetzt noch mehr davor als sonst. Der hat hier gezeigt, dass der einfach im Moment the man ist und der kann eigentlich aus einem Stuhl ein geiles Match rausholen. Aber selbst Okan, also selbst bei Okan war das nicht möglich.
Nee.
Dementsprechend spricht es in diesem Kontext für mich im Moment tatsächlich dafür, wie wenig Lust Okan haben muss. Also, oder weiß ich nicht, der, oder wie unfähig, wahrscheinlich beides ein bisschen, also abgefahren Scheiße. Und quasi, ich habe auch Match Recommendations rausgeschrieben, das haben wir gar nicht abgesprochen, aber einfach so just for fun ein paar. Und ich habe ohne Witz, ich habe 5 und davon sind 4 Mitsuchi. Und das ist nicht nur, weil ich Fanboy bin, sondern einfach, weil er abgeliefert hat. Und ich sag das jetzt an der Stelle, weil man das rausstellen muss, wie schlecht Okan.
Mhm.
Also, so Bad Luck Fale Niveau.
Das war sogar
schlechter,
meiner Meinung nach drunter, weil Bad Luck Fale hat zumindest den Anreiz, er ist groß und schwer und es ist spektakulär, wenn du den dicken Mann durch die Gegend schmeißt, ja, aber der Great O'Connor hat einfach gesagt und aus meiner Sicht hat der nächstes Jahr keinen Platz im G1 verdient, wenn sich da nichts Elementares ändert bei ihm im Gimmick.
Bitte nicht.
Ja, dann bitte in die Play-Ins rein, wenn es sein muss.
Ja, also ich brauche ihn nicht sehen.
Dann Jake Lee habe ich ebenfalls im C-Tier. Da muss man aber ganz klar Fußnote mit dazu setzen. Bei ihm geht's halt gesundheitlich aktuell nicht besser. Ja, er ist halt durch seine Verletzungen einfach körperlich eingeschränkt und deswegen sind halt die Matches sehr quatschig teilweise gewesen. Das Einzige, was ich wirklich unterhaltsam fand, war das Match von ihm gegen Tsuji auch an der Stelle, wo Jake Lee Tsuji mit Clowns-Make-up beschmiert hat,
ja,
und
stimmt,
die beiden dann eben zusammen rumgeklaunt haben. Ja, ich sehe 2 Doings an der Stelle. Ja, mehr habe ich jetzt von ihm aber auch nicht erwartet, ehrlich gesagt. Das war mir klar, dass der gesundheitlich eingeschränkt ist und dass da nicht viel kommen kann. Und das haben wir auch bekommen in der Form. Und in dem gleichen Atemzug muss man halt auch sagen, Ren Narita mit seinem House of Torture-Gedönse, ja, ist halt einfach gefangen in dem Gimmick. Das haben wir jetzt über Monate schon besprochen. Und es war so erfrischend, den am ersten Tag in den USA einfach wrestlen zu sehen und ein bisschen cheaten, aber ohne Eingriffe von außen, klar, weil der Rest vom Haus ist nicht in die USA geflogen worden.
Bei mir ist es so, dass einfach, weil ich Great O'Conn so beschissen fand, der bei mir einfach, also in diesem Punktetier einfach C ist alleine, wie du schon gesagt hast, bei dir wäre der gewesen. Aber ich komme auf einem ähnlichen Pferd sozusagen nachgeritten, das eins drüber und nur knapp sind bei mir auch die du genannt hast. Und bei Narita finde ich halt, das Schlimme ist, nicht nur, dass mir House of Torture halt nicht gefällt. Ja, also dieses ganze Cheating und alles, was House of Torture macht, ja, das ist okay. Aber Evil hatte da noch eine Ausstrahlung. Ja, der hatte noch was, ein bisschen was, okay? Und Narita hat es gar nicht. Narita ist der Shota Umino des House of Torture. Und mittlerweile merkt man das halt ziemlich heftig. Und das hat nochmal merklich einfach alles gedrückt. Also ich finde den tatsächlich von meinen Punkten, die ich vergeben habe, hat der noch mal einen halben Punkt weniger als Jack Lee. Einfach weil bei Jack Lee habe ich nicht mehr erwartet. Der kann auch nicht mehr und der macht, also da kann ich zumindest seine Weirdness und sein Ansatz appreciaten. Da bin ich noch, also da habe ich das Gefühl, der ist irgendwie authentisch oder hat seine Rolle in dem komischen, weirden Scheiß, den er macht. Aber Narita, weiß ich nicht. Das kann man auch sein lassen. Also, was der tut, kann man auch einfach, also sich, ob der da ist oder nicht, macht keinen Unterschied. Und das ist halt das Schlechteste, was du sagen kannst.
Mhm. Gut, dann können wir ein Tier weiter hochgehen, oder?
Genau, da konnte ich gerne mal einsteigen, weil ich habe da, wie gesagt, die anderen auch reingepackt, also auch Sanada, Jack Lee und bei mir ist da auch Wolf gelandet. Mhm. Und aber auch nur, weil sich Wolf besser gemacht hat, als ich erwartet habe. Ehrlich gesagt. Also ich fand, der G1 hat ihm an sich gar nicht so schlecht getan. Er hatte ein paar gute Matches drin, also gerade auch gegen bessere Gegner. Ich finde, ich finde, man kann sehen, dass da was drinsteckt. Aber eigentlich, wenn es halt nicht Aaron Wolf wäre, müsste der sicherlich vielleicht noch ein oder zwei Jahre Young Lion sein. Würde ich denken, dann könnte man eine Bombe draus machen vielleicht. Also ich weiß jetzt sein Alter nicht genau. Aber ich fand's okay. Jake Lee haben wir schon drüber gesprochen, Narita auch. Und Sanada fand ich tatsächlich auch besser, als ich erwartet habe. Ganz einfach auch mit seiner Krankheit, ja. Also du siehst ja auch in jedem Match den Arm, der einfach keine Muskelmasse mehr hat. Und er hatte ein paar gute Matches. Ich glaube, hatte nicht auch gegen Suchi ein geiles Match einigermaßen. Also geil für seine Verhältnisse.
Warte mal, da möchte ich reingrätschen. Ja. Ich möchte es für seine Verhältnisse rauskürzen. Das Match von Sanada gegen Suchi war ein geiles Match.
Ja.
Punkt. Und das, also Sanada hat mich komplett überrascht. Ja, habe ich überhaupt nicht erwartet, dass er nochmal so eine Leistung abrufen kann. Ich habe erwartet, dass wir jeden Tag ein fancy Kostüm von ihm bekommen. Ja, stattdessen ist er halt jetzt in allen Singles-Matches als FIFA World Cup rauskommen, komplett in Gold. Aber das Match mit Suchi war richtig, richtig stark.
Hm.
Das Problem, was ich jetzt mit Sanada in diesem Turnier entwickelt habe, ist, dass man nicht weiß, was er jetzt eigentlich sein soll, ja, weil er ist jetzt offiziell immer noch im House of Torture. Er wrestelt seine Matches nicht zwingend wie House of Torture, vielleicht bei ein oder zwei Schummeleien dann am Schluss. Die Fans wollen ihn eigentlich bejubeln und anfeuern, weil er jetzt einfach so ein Veteran ist und man ja durch diese Sanada-Mini-Doku hatte. Ja, der Kerl hat geheiratet, der kümmert sich um Hunde. Ja, den möchte man nicht ausbuhen.
Ich hätte ihn gerne in Hontai bei Taichi und Despi. Also, dass die diese Just for Guys in Hontai haben halt. Also, das fände ich viel besser. Und organischer auch, also diese House of Torture Nummer, weil da passt er auch, wie du schon gesagt hast, überhaupt nicht rein mehr. Der ist bunt, alle anderen sind schwarz. Der wirkt immer so ein bisschen, ja, wie jemand eben, der da fehl am Platz ist. So.
Du könntest sofort Sonata und Taichi als Tag-Team starten lassen.
Ja,
die haben eine gemeinsame Vergangenheit.
Macht.
Ja, dann wird so gut aufgehoben, dann könntest du seine Schwächen kaschieren.
Ja.
Wär sofort dabei. Aber wie gesagt, ich habe befürchtet, dass Sanada ein Komplettausfall wird wie Jake Lee. Das war er definitiv nicht. War deutlich, deutlich besser als Jake Lee. Aaron Wolf hast du gerade angesprochen. Fand ich insgesamt absolut in Ordnung, seine Leistung. Gab ein paar Momente, wo er richtig schön delivered hat. Ja, das Match gegen Callum Newman möchte ich da zum Beispiel ansprechen. Da gab es ein paar auch sehr schöne Sequenzen von ihm. Aber du merkst halt, dass er halt erst 7 Monate im Ring steht. Ja, normalerweise wirst du als Rookie mit 7 Monaten Erfahrung nicht ein G1 wresteln dürfen, sollen, müssen.
Ja, und Never Champion auch sein.
Ja. Aber am Ende des Tages würde ich mal sagen, das Turnier hat ihm gut getan, auch dass er jetzt mal gegen andere Leute ran durfte. Ja, er hat das eine Match gegen Ren Narita gehabt. Ansonsten 8-mal frische Gegner. Gerade dann am letzten Tag das Match auch gegen Zack, hast du gemerkt, dass das tat ihm gut. Das Match gegen Kid, das war auch ganz, ganz interessant, weil es so ein gewisser Styles-Clash war. Ja, der hat da schon viel mitnehmen dürfen. Ja, und jetzt hoffen wir einfach mal, dass er in 1-2 Jahren sich so viel draufpackt noch, dass er den G1 mal auch komplett überzeugen kann.
Mhm.
Hast du noch mehr Leute bei dir in deinem B-Tier?
Nee, ich habe für mich B wie erwartet definiert, quasi oder okay. Ja? Okay, bis vielleicht, wenn ich eine Schulnote geben würde, so 3 bis 4, ja? Sagen wir mal 4, vielleicht eine 4, also so 4 gewinnmäßig, da habe ich nicht mehr, also habe ich Sanada, Narita, Jack Lee und Wolf.
Gut, ich habe bei mir in meinem B-Tier nämlich noch 4 Namen drinstehen.
Zusätzlich. Boah, 4 Namen gleich, ich war viel mehr Fanboy als du, okay, ja, hau raus.
Ich habe Shingo da stehen.
Boah, nee, sehe ich gar nicht.
Ja, weil Shingo war gut, aber Shingo ist immer gut. Und am Ende des Tages merkst du halt, dass Shingo jetzt auch langsam in ein gewisses Alter kommt. Und es wird immer schwieriger, die ja, spektakulären Moves auszuführen.
Also da möchte ich gleich einhaken, weil deshalb, Shingo ist so ein Kandidat, warum ich 2 Tierlisten gemacht habe. Weil ich finde, objektiv kann man nicht sagen, aber sagen wir mal, in meiner Rolle als Kritiker, ja, so sehe ich mich, Freunde, würde ich ihm tatsächlich noch die von 5 Punkten noch so eine 3 geben oder 3,5, weil er einfach solide, super gut abgeliefert hat, ne? Aber von den Erwartungen her bin ich auch eher da würde ich ihn da auch reinstecken, weil da würde ich dir nämlich zustimmen und ich finde, das ist kein Widerspruch. Er liefert noch okay ab, aber man merkt auch, dass er ein bisschen abbaut, finde ich auch. Und dementsprechend kann ich das schon nachvollziehen, aber ich fand ihn halt jetzt für mich tatsächlich noch slightly ein bisschen zu gut, als ihn da reinzupacken. So. Das
ja, also wie gesagt, mein B-Tier heißt halt, dass ich hab von den Leuten bekommen, was ich erwartet habe und da kannst du noch ein paar Plus- oder Minuspunkte mit ansetzen. Ja, also Sanada hätte ich auf C erwartet, hat mich mehr überzeugt, deswegen landet er bei mir in B. Shingo habe ich genau das bekommen, was ich von ihm erwartet habe. Und deswegen ist bei mir, Achtung, jetzt wird's kontrovers, Zack auch bei mir im B-Tier gelandet.
Nee.
Ich hatte mir erhofft, dass er mehr Punkte holt. Ja, das hat mir ja im Preview gesagt. Aber von der Leistung her habe ich genau das bekommen von Zack, was ich erwartet habe. Deswegen habe ich ihn hier bei mir bei B.
Ja, wie gesagt, also mein Kritiker-Tier ist ja, also ich habe ja jedem Wrestler quasi Punkte gegeben von 0 bis 5, wie gesagt, in Halbschritten und da wäre B 1 bis 2 Punkte. Und da Zack hat bei mir, lass ich mich lügen, hat 3 Punkte bekommen. Das ist schlechter als die letzten Jahre. Also deshalb verstehe ich voll, was du sagst. In meiner Erwartung ist er auch bei B, aber eben, wenn ich das nach den Punkten sehe bei mir, dann kommt er nicht in B, weil das sind halt Sanada, Narita, Jack Lee und Wolf schlechter. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Ja.
Mhm.
Deshalb finde ich geil, wie wir drüber reden. Also es ist schon geil, mach eine Tierliste. Mega cool, finde ich gut, wie wir das machen. Aber ist halt dann doch immer vom Ansatz her, wie machst du es dann eigentlich? Weil es ist ja auch ein bisschen Erwartungsmanagement dabei.
Genau, es ist Erwartungsmanagement dabei. Und das ist halt absolut subjektiv.
Klar, sowieso. Ja,
und ich habe gesagt, ich habe 4 Namen dastehen. Henare ist von mir noch mit drin, weil Henare hat ein gutes Turnier gewrestelt. Hm. Ich hätte, na, bei Henare, lass mich noch mal kurz drüber nachdenken.
Ach.
Ja, doch, ich will ihn da hinpacken.
Weil du wie erwartet, ich fand ihn tatsächlich slightly ein bisschen besser als erwartet. Also, ich verstehe, ja, woher du kommst.
Slightly ein bisschen besser, aber auch nicht hundertprozentig überzeugend.
Mm, ja.
Ja, B plus, wie man es damals gesagt hat, ja?
Ja, ja.
Bei der WWE. B plus Player. Und der letzte, den ich bei mir im B-Tier habe, ist ein Gelb-Kid. Weil ich, weißt du, die Matches sind immer gut. Die waren gut. Aber mir gefällt sein Stil aktuell nicht. Dieses Fuck New Japan gefällt mir nicht.
Grüß für meine Verlobte. Ey, es ist so geil, weil in meinem persönlichen Erwartungsmanagement hier, bla bla, ist Kid auch im B. Und da habe ich noch einen Kontroversen, da habe ich nämlich Takeshita auch im B. Weil ich Takeshita so, also ich fand Takeshita hat ein sehr gutes Turnier gewrestelt mit vielen guten Matches. Aber das habe ich auch von ihm erwartet. Deshalb ist er da auch wie erwartet da drin gewesen bei mir. Ist natürlich dann mit den Punkten in dem Online-Tiering-System weiter oben, aber ich verstehe voll, was du meinst mit Kid. Ja, wie gesagt, im Preview länger drauf rumgeritten, dass ich es persönlich ein bisschen langweilig finde, ja, aber nichtsdestotrotz funktioniert es trotzdem, was er macht. Muss man auch sagen. Also dieses Fuck New Japan und so, das sind die Leute schon in der Halle und so weiter, die hassen ihn. Ja, die haben, er hat es auch geschafft, dass Heels, die sonst ausgebuht werden, angefeuert werden. Muss man auch sagen. Also Taktik geht wohl auf. Für mich selber war es okay. Matches selber, wenn sie dann mal losgelegt haben und nicht draußen stattgefunden haben, waren ja auch völlig okay dann irgendwann. Ne? Also war okay, war jetzt nicht House of Torture Shit. Bei dem einen oder anderen denkt man sich halt schon manchmal, wie halt Oscar dann auch gesagt hat am Kommentar, also warum wir die schlechtesten Referees haben einfach. Also
richtig. Aber ein Referee-Tier, den
genau.
Die landen alle im G-Tier wie Great Okan.
Doppel-Z.
Okay, also das sind die 4, die ich noch zusätzlich bei mir im B-Tier hatte.
Ja.
Soll ich mit meinem A-Tier anfangen oder möchtest du?
Kann gerne auch ich. A-Tier habe ich dann halt jetzt sehr viele, weil ich fand, wie ich schon gesagt habe, dass es ein sehr guter G1 war und dementsprechend sind auch viele Leute gut gewesen halt einfach. Ne? Sonst wäre es ja Quatsch, wenn der G1 gut wäre. Ich habe da bei mir halt noch Kid mit drin, habe ich vorher schon drüber geredet. Auch Goto habe ich da drin. Ja. Driller habe ich auch drin. Driller fand ich, da habe ich tatsächlich länger mit mir gerungen, weil ich habe relativ viel von ihm erwartet, vielleicht sogar so eine Art, ja, Breakout ist vielleicht, der hat ja schon so einen Breakout, aber nochmal, vielleicht was Euber gemacht hat, ja. Das habe ich nicht ganz bekommen, dementsprechend, aber bin ich, habe ich überlegt, bin ich enttäuscht worden von Driller? Eigentlich auch nicht. Deshalb Ort hier, ja, also von der Matchqualität her finde ich passt. Das hat schon viele, viele gute Sachen gemacht.
Mir stimme ich dir absolut zu. Driller hätte ich genauso auch dort platziert. Hat ein paar wichtige Siege auch eingefahren. Ja, fand ich super gut sein G1. Ist auch unfassbar gut angekommen beim Publikum, egal wo sie waren.
Ja, Driller ist echt beliebt und ich hoffe, er hat nicht den. Also, was heißt ich hoffe? Ist ja auch Quatsch. Ich meine, bei AEW und so verdienen die auch gutes Geld und man muss vielleicht weniger reisen und so. Vielleicht sehe ich das zu sehr als New Japan-Fan, aber wenn ich dann halt so andere sehe, die dann gewechselt haben, ich weiß nicht, wenn er Bock hat zu wresteln und auch jetzt nicht komplett irgendwo in der Undercard zu verschwinden, glaube ich, wäre New Japan für ihn schon eine gute Adresse. Die Leute, die sind schon mittlerweile sehr, also auf seiner Seite, das muss man einfach sagen. Der zieht da schon auf jeden Fall Reaktionen, Driller.
Ja, und ich meine, der hat ja dann im Laufe des Turniers auch Gabe Kidd besiegt, in dieser blutigen Schlacht auch. Ja, das war, glaube ich, direkt am,
ja, das, am
zweiten Turniertag,
ja, oder so. Das war leider schade, weil das halt von der Dramaturgie her geiler gewesen wäre, wenn es später gewesen wäre. Aber war, glaube ich, am zweiten Tag, ja.
Genau, war am zweiten Tag, weil beim Kidd kann er aktuell nicht in die USA, deswegen war es nicht am ersten.
Und dass so, er damit sich gar nicht.
Ja, der Visa-Themen.
Ach du Scheiße.
Deswegen konnte er jetzt den G1 ja mit wrestlen.
Okay.
Bevor er daheim rumsitzt, wrestle halt ein G1 dann.
Ja?
Ja. Und fuck New Japan. Weil dass Thriller da diesen Sieg geholt hat, weißt du, in dieser blutigen Schlacht und sich damit im Endeffekt ein Titelmatch verdient hat, ja, das wird nochmal ein schönes Ding. Und wenn Thriller ihm den Titel abnehmen würde, dann wäre das im Moment, wo ich mal relativ sicher bin, vor einem passenden Publikum fliegt das Dach weg.
Ja, ist ja schon angesetzt am 27. September, Destruction in Kobe. Da gibt es ein IWGP Global Heavyweight Championship Match zwischen Rilla Maloney und Gabe Kidd. Spannenderweise auch die First Defense steht hier. Und ich weiß nicht, vom Gefühl her warte ich fast sogar, dass Rilla Maloney gewinnt, einfach nur weil Gabe Kidd ja auch irgendwann wieder zu AW zurück muss. Aber heißt ja nichts, was ich erwarte, ne? Also es ist immer, also was ich sage, ist sowieso Quatsch.
Ja, ist halt die Frage, ob man diesen Fug New Japan Titel Run einfach noch ein bisschen melken möchte oder ob man es tatsächlich an der Stelle schon beendet, weil man sagt, Thriller ist gerade wirklich heiß.
Ja, also ich persönlich würde das wirklich am Schedule festmachen. Also wie Gabe Kidd verfügbar ist zu den großen Shows, weil so sehr ich ihn persönlich auch langweilig finde, finde ich schon, dass er eigentlich funktioniert. Na? Also der Run.
Mhm.
Dementsprechend, wenn man das ein bisschen ziehen kann und dadurch der Reward, den er während dann halt ihm auch abnimmt, noch größer wird, würde ich das machen. Aber ich würde das als Booking-Committee halt abhängig davon machen. Er muss ja auch bei den Tour-Shows nicht dabei sein oder irgend so ein Quatsch halt, aber halt bei den großen, das sollte dann halt vielleicht schon da sein mit dem zeitwichtigsten Titel. Würde ich halt dann abhängig machen, was Tony Khan sagt, ob das geht oder nicht. Und wenn das geht, würde ich ihm halt den schon noch lassen eigentlich.
Ja. Ja, Goto hattest du gerade noch erwähnt gehabt, ne? Zum Vorbeigehen.
Ja, Goto hat echt, finde ich, auch ein gutes Turnier gewrestelt, aber ich erwarte ja mittlerweile auch gute Sachen von ihm. Grüße an Jan. Dementsprechend ist es jetzt nicht ganz S-Tier geworden, aber zum Beispiel sein Match gegen Tsuchi. Und dass er da gewinnen darf und dann auch nochmal ein Titelmatch eben auch hier bei Destruction dann bekommt, finde ich super. Goto hat immer noch sowas von seinem zweiten Frühling, finde ich wirklich, wirklich ein cooler Wrestler. Und dementsprechend finde ich ja auch wirklich, also kann man machen. Also kann man wirklich machen. Muss ich mich selber loben.
Ja, ja, ja. Ist mit 8 Punkten vielleicht fast schon ein bisschen zu niedrig platziert gewesen dann.
8 ist ein bisschen.
Aber die Leistung war richtig, richtig gut. Du hast eigentlich erwartet, oder ich habe im Vorfeld eigentlich gedacht, dass er punktemäßig deutlich weiter oben ist. Ja.
Mhm.
Kam so nicht, aber die Leistungen waren absolut überzeugend. Das Publikum steht immer noch komplett hinter ihm.
Du musst ja auch sagen, Goto hat da mitgeholfen, eben, dass wir diesen G1 haben, dass auch so Leute wie Boltin, Oleg und so weiter, U2Eyes, bla bla bla, dass die so dastehen wie jetzt, ne? Und da ist halt einfach auch mal eine Niederlage dann drin, leider. Also für ihn leider, aber für die Liga gut.
Genau, für die Liga gut, kommen wir dann gleich dazu.
Ja, ich hab
wo er da mitgeholfen hat.
Ich habe dann noch ein paar, ich habe auch U2Eyes drin. Tatsächlich. Da muss man halt sein Match gegen Yota Tsuchi rausheben, so, finde ich. Also U2Eyes hatte einige schöne Matches, aber gegen Tsuchi, das war schon fast schmerzhaft anzusehen. Also ich meine, wir sind ja bei New Japan Strong Style, also Chops gewohnt. Aber das war schon, das habe ich jetzt so selber live noch nie gesehen. Tatsächlich. Ja. In dieser Form.
Das war ein Match, das war definitiv
Strong Style!
Ja.
Yuto hatte sowieso eine wunderschöne Story im Laufe des Turniers, ja, weil er hat ein paar Matches gewonnen, ein paar Matches verloren. Aber wenn er verloren hat, dann bis zum letzten Tag immer durch Knockout.
Ja.
Und ich dachte mir, das ist so kreativ, dass der Kerl sich praktisch überschätzt, dass er Niederlagen kassiert, ohne gepinnt zu werden. Das ist dann am letzten Tag hinfällig geworden. Da hat er dann eine Pin-Niederlage gefressen. Ja, hätte ich mir an der Stelle auch noch schenken können. Hätte ich da auch noch einen Knockout gerne gesehen. Aber das fand ich so spannend, ja. Direkt im ersten Match, das war ja das gegen Boltin Oleg, wo er Knockout durch Triple Powerbomb.
Oh ja.
Da war ich so, oha. Ja, und dann gab's dann diese Knockout-Niederlagen, ein paar richtig schöne Schlachten mit Shingo und dann eben dieses Slap-Match mit Yota Tsuji. Ja, wir hatten ja vor ein paar Jahren ja das Match, wo sich Ibushi und Taichi einfach nur weggetreten haben.
Ja.
Und hier gab's halt einfach nur Slaps, Slaps, Slaps. 200 noch was 80 Slaps.
Yota Tsuji hat ja am nächsten Tag dann auch seine Hand verbunden. Also nicht weil die geschädigt war vom Gegner, sondern vom Schlagen.
Ja, aber überleg mal, der innovative Match-Story, ja? Yuto hat einfach nur diese Schläge gefressen mit dem Plan dahinter, dass Tsuji irgendwann die Luft ausgeht und dass er irgendwann einfach nicht mehr schlagen kann, weil ihm die Hand wehtut. Und dann kommt seine Zeit. Bis dahin muss er halt einstecken. Und das ist fast aufgegangen. Das fand ich so genial als Match-Story. Und dass dann Tsuji am nächsten Tag, wie du es eben sagst, die rechte Seite eben taped und nicht mehr mit rechts zuhauen kann.
Hm.
Das war super gesellt. Fantastisch.
Ich weiß nicht mal, ob es richtig gesellt war. Also war schon gesellt, aber also wenn du dir die Brust anschaust, seine Hand wird schon wehgetan haben.
Ja.
Glaube ich jetzt einfach mal. Ja, also fantastisch. Yuto Ice ist sowieso gerade als Knockout-Brother noch zusammen mit Oscar mega geiles Tag-Team, aber auch alleine super Wrestler. Der trieft vor Charisma. Was Charisma angeht, finde ich, kann der so ein Nakamura-Nachfolger sein. Nakamura ist ja so ein, ich weiß gar nicht, wie das bei WWE so weggehen konnte. Bin ich ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Für mich war der bei New Japan immer einfach, das ist auch ein bisschen was Angeborenes, glaube ich. Du kannst es nicht alles lernen. Der hat jetzt so ein Charisma, so eine Ausstrahlung, irgendwie so ein. Und Yuto Ice kann das auch. Yuto Ice hat auch dieses Charisma. Und der braucht noch ein, zwei Jahre und danach wird der halt mit Sicherheit auch World-Titel haben wir Gott sei Dank nicht mehr. IWGP Heavyweight-Titel-Ambitionen haben. Bin ich mir relativ sicher. Und auch das ist wahrscheinlich kein Hot Take. Und ich finde, hier für den ersten G1 hat der einen vortrefflichen G1 aufgeschlagen.
Absolut. Ja, und ich bin überrascht, dass es so viele Punkte geholt hat. Ich hab mir erhofft, dass wir schöne Matches von ihm sehen, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass er so viele Punkte holen darf. Genau wie bei seinem Tag Team Partner.
Korrekt. Und das ist aber das Geile dieses Jahr, weil eben die jungen Leute auch die Punkte und so weiter holen dürfen. Also auch Oscar hat auch Punkte wie Yuto Ice. Und Oscar habe ich ja vorher schon gesagt, da brauche ich eigentlich nicht nochmal wiederholen. Bei mir ist der auch hier im Ort hier. Der hat echt unterhaltsame, gute Matches gewrestelt. Und auch eben außerhalb der Comfortzone, zumindest die ich ihm andichte, sowas gegen Zack oder so, ne? Echt ein super toller Big Man und noch talentiert als Kommentator. Also wenn Chris Charlton verhindert ist, kann man das sicherlich auch ihn mal einsetzen. Und dementsprechend finde ich auch echt zu Recht mit den 8 Punkten. Und der hat einen richtigen Schritt gemacht. Also der G1 war für ihn echt viel wert. Aber auch cool, dass man das macht halt auf New Japan Seite jetzt, ne? Dass man diese ganzen Leute da reinschmeißt. Ich meine, das ist in den letzten Jahren nicht immer so gewesen halt.
Mhm. Ja, also Oscar hätte ich auch bei mir im Art hier. Was ich bei ihm wrestlerisch wirklich toll fand, war, dass er sich angewöhnt hat, wie ein Großer zu wresteln.
Mhm.
Ja, weil das ist was im letzten Jahr noch nicht immer so stattgefunden hat, einfach weil er eben, das ist vorhin mit Schlagsicht bezeichnet.
Mhm.
Ja, er ist groß, aber er ist jetzt nicht das Massemonster, wie ein Farley zum Beispiel.
Ja, ja.
Ja. Das heißt, der ist sehr schnell unterwegs, der ist sehr, sehr wendig, eben trotz seiner Größe. Und jetzt im G1 hat er zum ersten Mal auch angefangen, wie ein Big Man zu wrestlen. Und das fand ich richtig, richtig gut. Und ich fand das Match mit Henare stark. Ich fand das Match gegen Zack super, super gut. Wie ein Zack am Schluss aus Verzweiflung einfach nur noch so verbrezeln konnte. Weil bei jedem Submission-Versuch irgendwie eins von den Körpergliedmaßen halt so lang war, dass es Seil gereicht hat. Und er hat dann am Schluss einfach so lang verbrezelt, bis er nur noch verbal submitten konnte. Ja, aber eine richtig, richtig gute Leistung. Ich find's auch schön, dass er diesen Sleeper-Hold als Finisher hat.
Ja.
Wir haben jetzt diese Tendenz in diesem Turnier gesehen, einfache Moves werden zu glaubwürdigen Finishern. Ja, Yota Tsuji hat er letztes Jahr damit schon angefangen mit der Boston Crab, hat ihn etabliert, hat damit Titel gewonnen, mehrfach. Hier, Oscar hat den Sleeper, den Albtraum, den Albtraum als Finisher etabliert, wo ich mir denke, ja klar, du bist im Kopf größer als deine Gegner, pack einen Sleeper, heb ihn hoch, lass ihn baumeln, bis er aufgibt.
Das ist ja sowieso was, über was wir auch noch ausgiebig reden werden, aber dieser New Strong Style, das ist für mich quasi back to the roots ein bisschen, ja, also dieses hört nochmal unsere Episode 0, das ist ein bisschen das, was mich so fasziniert und glücklich macht im New Japan Schauen, dieses back to the roots, ground, mat wrestling, aber auch Glaubwürdigkeit, Authentizität, ja, und da sind halt so Moves wie der Sleeper Hold, der Side Headlock, auch der Armbar.
Wristlock, ja.
Genau. Einfach da mit drin. Und die sind ja quasi, wenn du als Wrestling-Fan aufgewachsen bist, also so jetzt in unserem oder in meinem Alter, so um 2000 rum, sind die halt bei WWF, WWE nichts wert gewesen. Ja? Und hier hast du halt diese Glaubwürdigkeit im Sinne von, wenn du das jetzt wirklich machen würdest, sind es ja scheiß beschissene Moves. Also die tun ja sau weh, können dir potenziell irgendwas brechen, ist scheiße für dich. Und diese Authentizität bekommen wir zurück ein bisschen, ja. Und das ist wundervoll, weil das ist eine Nische, die New Japan mit ihrem Strong Style besetzen muss. Ja, sie können nicht mit AEW, WWF, WWE, wenn sie quasi die Art Wrestling gehen. Das geht nicht, weil da das Budget gar nicht da ist. Das funktioniert nicht. Sie haben auch das Material nicht dafür, aber sie haben quasi für ihre eigene Art die Leute. Und das ist schön, dass man jetzt anscheinend, ich bin schon wieder ein bisschen zu überschwänglich, merke ich gerade, aber anscheinend in diese Richtung wieder gehen möchte. Also wenn ich den G1 so deute und da kommt der Sleeper Hold von Oscar dazu und Oscar passt da auch sehr gut rein in das Ganze. Muss man einfach sagen, ich habe noch im A-Tier auch bei mir noch Henare, den hast du vorher schon genannt, aber ich fand ihn Slightly auch wieder gut, weil er einfach auch so ein Authentizitätsmonster ist. Ja, ich möchte. Also ich bin ja eher so, ich sag mal, vom Spektrum her so nicht, also politischen Spektrum her und so nicht so sehr auf dieser toxischen Männlichkeitsstufe. Ich glaube, dass der privat, wenn man so seine Postings sieht und so, ich möchte einfach die Person Henare gar nicht kennenlernen. Aber der Wrestler, der verkörpert dieses Warrior-Ding, ja, also dieses neuseeländische Krieger. Diese Authentizität auch. Und ich finde, das hat er hier auch gut gemacht. Und das ist für ein G1 immer gut, weil es immer eine Hürde für jeden darstellt, ihn zu besiegen. Und es quasi den Leuten, die ihn besiegen, Kredibilität gibt. Und deshalb finde ich ihn immer als sehr guten Fit im G1. Er wird, das ist so ein bisschen die Ishii-Rolle quasi, wo das ja auch immer so war, wo du halt Ishii da, du hattest den drin, damit eben sich Leute an ihm profilieren können halt. Und Henare hat es auch so ein bisschen. Ich fand ihn aber auch Slightly ein bisschen besser, als ich erwartet habe tatsächlich. Fand ihn sehr unterhaltsam. Aber es sind eh quasi fast alle Wrestler jetzt gewesen. Und aber mehr habe ich auch nicht in A. Ich habe auch tatsächlich einige in S. Ich weiß nicht, ob du noch welche in A hast.
Ich habe tatsächlich noch zwei in A.
Let's go.
Ich habe da Takeshita tatsächlich drin.
Nee.
Weil er für mich nicht ganz an S rangereicht hat. Der ist für mich so am oberen Ende vom A-Tier. Ist eine sichere Bank. Ja, er haut immer Top-Matches raus, egal gegen wen. Direkt am Eröffnungstag das Ding mit Tsuchi, direkt so ein Showstealer. Das Ding mit Boltin war klasse. Das Match gegen Goto war klasse. Das Match mit Shingo war klasse.
Ja.
Aber die Leute, die ich dann im S-Tier gesehen habe, haben mich irgendwo noch ein bisschen mehr abgeholt, tatsächlich, als Takeshita gemacht hat. Ja, wenn das jetzt Takeshitas erster G1 gewesen wäre, wäre ich total geflasht gewesen. Jetzt ist es halt der dritte und ich weiß, was ich von ihm bekomme.
Wait, du bist schon der dritte gewesen, wirklich?
Ja.
Okay, die
letztes
Zeit.
Jahr hat er das Ding gewonnen und das Jahr davor war er ja der Gastwrestler.
Korrekt. Stimmt schon, ja. Klar.
Ja, und nachdem es jetzt der dritte ist und der halt auch nicht mehr so sehr Special Attraction ist als TV-Champion, du merkst schon, man hat ihn auch in der Hierarchie in New Japan ein bisschen runtergestuft. War mir klar, dass er als AEW-Wrestler um den Blocksieg mit wresteln wird und ist ja dann nur durch die Tiebreaker herausgeflogen am Schluss.
Ja.
Ja, deswegen würde ich ihn gerne einfach nur in A platzieren. Und wen ich auch gerne noch in A platzieren würde, und da muss man einfach die Verletzung ins Spiel bringen, ist ein Callum Newman, der meiner Meinung nach so ein bisschen gehandicapt war durch die Verletzung, deswegen recht viel außerhalb rumbrawlen musste, dass der Saint Chavis mit eingreifen musste, was mir gezeigt hat, wie gut und wie leidenschaftlich der hinter dem Produkt steht, war sein, lass mich überlegen, das war das letzte Blockmatch gegen Henare, wo sie diesen Tablespot bringen wollten, der schiefgegangen ist und er sich quasi ein Viertel von seinem Rücken aufgerissen hat.
Oh ja, das hat man am
nächsten Tag. Diese riesige Fleischwunde.
Ja, das hat man am nächsten Tag auch gesehen oder den nächsten Tag.
Ja, und ich meine, ich habe vor Augen immer dieses Bild von Hardcore Holly, der sich 2005 bis 2006 gewesen sein, 6, 7, sowas in der Größenordnung, bei dem Tablespot den Rücken aufgeschlitzt hat, ja, wo da so einmal quer über den Rücken drüber diese Schnittwunde ist, wo das Blut einfach nur rausläuft. Ja, so war es jetzt hier nicht, aber es war alles aufgeschürft. Wie wenn du Anlauf nimmst und mit dem nackten Bauch über den Teppich rutscht.
Mhm.
Ja, einfach so ein großer, schmerzhafter, roter Fleck.
Ja, ja.
Und das war noch vor der Endphase des Matches. Und er frisst da noch Bomben da drauf, ja. Und wird drauf geslammt. Und ich denke mal so, du musst hier nichts mehr sellen. Ich nehme dir das alles ab. Jede Bewegung, jeder Sturz da drauf tut höllisch weh. Und dann musst du am nächsten Tag das Halbfinale wresteln.
Ja.
Ja, Chapeau, Callum Newman. Aber wie gesagt, es reicht nicht ganz für ein S-Tier bei mir dieses Jahr.
Bin ich dabei, was die Erwartung betrifft, ich habe es mir da halt einfach gemacht, weil ich zwei Tiering-Listen hatte. Aber wenn ich einfach versuche, also wenn ich den bewerte, hat er bei mir trotzdem eine 4,5 bekommen insgesamt. Also von 5. Ich fand sein Turnier schon extrem gut und auch ihm würde ich raten, wenn es darum geht, eine Rolle zu spielen. Ich meine, wie gesagt, immer mit dem Sternchen. Japan, vielleicht möchte man lieber in den USA arbeiten, was auch immer. Aber wenn Japan kein Problem ist, ich glaube, New Japan, wenn du einen längerjährigen Vertrag hast oder was, wird dich schätzen, haben schon jetzt gezeigt, dass sie auf dich bauen und das. Wie alt soll der sein? 23 oder so?
Mhm.
Es ist einfach nur krank. Es ist wirklich krank. Man sieht es leider in seinem Gesicht auch ein bisschen. Meine Verlobte nennt ihn immer Babyface, ja. Aber es ist einfach so ein geiler Wrestler und es ist so ein, ich finde auch mittlerweile eine gute Führungsfigur in United Empire. Habe ich ein bisschen gebraucht und ich finde auch sein G1 echt gut. Also ich habe ihn im S-Tier, aber ich verstehe schon, woher du kommst. Kann ich so halb unterschreiben. Ich habe auch.
Schau dir mal sein Jahr an. New Japan Cup gewonnen, ist World Champion gewonnen,
ja.
Und hat hier jetzt im Endeffekt seinen Block gewonnen.
Ja.
Ja, Halbfinale im G1. Ich meine,
ja, er hat
mit 23.
Er hat den Raketenrucksack aufbekommen. Ja. Also, und aber auch dann geliefert. Ja, also, das muss man ja dann auch hinkriegen. Und das kriegen nicht alle hin. Sanada, ich meine, der hatte keinen Raketenrucksack, weil er war schon etabliert, aber ja, verstehen wir, was ich meine. Ich fand auch Take insgesamt, also Takeshita, wrestlerisch einfach gut. Ich fand ihn halt ich fand's halt erwartbar. Ja, also deshalb verstehe ich auch, dass du in den A drin hast. Und dann haben wir in S wahrscheinlich relativ ähnliche Leute. Also ich habe da zum Beispiel Boltin Oleg drin.
Absolut.
Und Boltin Oleg hat in diesem G1 gezeigt, dass er meiner Meinung nach, und ich glaube auch das ist dann kein Hot Take, Main Event Material sein kann. Also gib ihm die Voraussetzungen, gib ihm ein bisschen den Aufbau, ja. Du brauchst natürlich die Kredibilität, die Authentizität ein bisschen, aber der Junge hat's drauf. Also sein Tsuji-Match.
Das Tsuji-Match war brillant.
Brutal.
Und dann gewinnt er das Ding auch noch.
Ja. Obwohl er den Gene Blast, glaube ich, sogar nach außen bekommen hat, oder? War das nicht vom Apron? Mhm.
Ja.
Also, wahnsinniges Match. Der Typ.
Und genau das ist der Schlagpunkt, der Gene Blast nach außen bekommen. Ja, du hast ihn als Monster dargestellt in dem Turnier, sowohl offensiv als auch defensiv. Du musst solche Moves auspacken, wenn du ihn besiegen willst. Und noch nicht mal das reicht aus, um den wegzupacken. Im selben Atemzug knockt er Yuto Ice einfach durch Powerbombs aus. Wann hat man das letzte Mal?
Ich kann mich da gar nicht dran erinnern. Also, ja, ist schon
ich meine,
länger.
Der bekommt jetzt halt so ein bisschen das Brock Lesnar Moveset, ne? Den F5 hat er auch drin.
Stimmt.
Ja, und diese multiplen Powerbombs, der Spider-Bomb, das ist ja was Brock Lesnar ganz am Anfang 2002 gezeigt hat, als Finisher teilweise auch gegen die Hardys. Ja, finde ich, das passt aber auch zu ihm. Und der ist in diesem Turnier voll und ganz zu sich selbst gekommen, hat sich selbst gefunden und daraus ist er beim Publikum angekommen.
Noch mehr. Er war ja schon, hatte schon eine bestimmte Beliebtheit, aber noch mehr. Also der hat auf jeden Fall profitiert und ich finde es halt so cool, dass wir, also die letzten Jahre hatten wir dann, ja, der hatte gute Matches und bla bla bla, aber er hatte dann vielleicht nur 6 Punkte. Boltin Oleg hat fucking 10 Punkte. 2 Punkte hinter den 3 Besten, die sind punktgleich. Also, er hat auch quasi abgeliefert Kayfabe-mäßig. Nicht den ganz letzten Schritt, aber den vorletzten. Und das ist so geil. Das finde ich gerade auch so ein gutes Zeichen. Ich hoffe, ich werde nicht wieder enttäuscht, aber Boltin Oleg ist einfach auch für mich, wenn ich diesen Begriff verwenden darf, nochmal ein New Strong Style. Also der passt da voll mit rein und einfach ein Typ Wrestler, der einfach zu New Japan passt und auch hier super funktioniert. Und dementsprechend, ich hoffe, er bekommt so ein Global Title Chance oder gewinnt auch mal oder sowas. Ne? Also das wäre super. Never sowieso, aber...
Ja, er hat ja diesen Strong-Titel, den...
Ja, fick den Strong-Titel, ja. Ganz ehrlich.
Fuck the Strong-Title.
Der sieht cool aus, aber... Hä? Was soll das? Warum haben wir den überhaupt noch?
Ja, warum macht man nichts mit dem? Ja. Nimm ihn halt und verteidige ihn. Ich meine, gerade jetzt ist Oleg heiß.
Ey, ja. Ich würde den...
Hau den Titel auf.
Ich würde den vereinigen mit dem Never und den Never wegschmeißen, weil das sieht auch scheiße aus, und den Strong lassen. Das ist dann der neue Never, der Fleischklopfergürtel. Würde ich machen. Aber was weiß ich schon. Der heißt auch noch Strong, weißt du, würde passen, verstehst du?
Mhm.
Naja. Wen ich dann natürlich auch in S-Tier noch habe, ist Tsuji. Da habe ich aber jetzt schon sehr viel gesagt vorhin. Da kann ich gar nicht mehr ergänzen. So, ich weiß nicht, ob du da noch irgendwas sagen willst. Also, ich finde, er hat bewiesen, dass er der Man ist. Und ja. Auch wenn er nicht gewonnen hat hier das Turnier, hat er quasi einen Banger nach dem anderen rausgehauen. Und ich finde, er hat einfach jetzt in diesem Jahr bewiesen, dass er im Moment der ist, der New Japan auch tragen kann. Das ist meiner Meinung nach so.
Yota Tsuji hat genau das gemacht in dem Turnier, was er im Vorfeld in seinen ganzen Interviews angekündigt hat. Er hat die Liga auf seinen Buckel gepackt, hat das Turnier auf seinen Buckel gepackt und ist damit losgelaufen. Yota Tsuji hat so verdammt abgeliefert in diesem Turnier, wie man es von einem IWGP-Champion erwartet. Das hat für mich teilweise, Achtung, jetzt wird es kontrovers eventuell, Okada-Züge gehabt.
Ich muss weinen.
Wie der abgeliefert hat. Ja, und zwar sowohl wrestlerisch als auch von der Darstellung her. Ja, wir haben in den vergangenen Jahren so oft die Situation gehabt, dass ein Okada oder auch ein Tanahashi, je nachdem, wer ihnen gegenübersteht, als Heel oder Face spontan wrestlen in dem Turnier.
Mhm.
Und das hat man hier auch bei Yota Tsuji. Und der ist ohne Probleme in die jeweilige Rolle reingerutscht. Ja, der war natürlich gegen den Great Okan, gegen Jake Lee, war der ganz klar das Babyface. Ja, wenn du jetzt anguckst gegen Sanada, da hat das Publikum Sanada viel mehr gefeiert. Oder Goto. Oder auch Oleg. Und dann ist er halt tendenziell heelischer gewesen. Und hat den arroganten Champion raushängen lassen.
Mochte ich noch mehr sogar eigentlich.
Und ja, genau. Und das ohne mit der Wimper zu zucken. Und dann passt dieses Grinsen von ihm fast noch besser.
Ja, ja.
Ja, da wird's nämlich dann cocky auf einmal. Und das hat gepasst wie Arsch auf Eimer. Ja, Yota Tsuji hat die Leistung seines Lebens abgerufen. Ja, gibt ganz viele Leute, die sagen, Tsuji, nach 20 Minuten geht ihm die Luft aus. Tsuji, ein paar spektakuläre Moves mehr hat er nicht. Nee, Yota Tsuji ist, Gott verdammt nochmal, der Mann des Turniers.
Gott, ich muss so weinen. Dass du das sagst, ich muss so weinen.
Ja, und deswegen ist es auch folgerichtig, dass er als Champion seinen Block gewinnt. Und es ist folgerichtig, dass er als Champion dann auch nach einer harten Schlacht im Halbfinale ausscheidet. Wobei ich es mir durchaus hätte vorstellen können, dass man ihn bis zum Finale laufen lässt. Es wäre nicht verwunderlich gewesen. Es wäre nicht kontrovers gewesen. Es wäre absolut verdient gewesen.
Aber war ja jetzt auch nicht ganz schlecht, so wie wir es gemacht haben. Oder wie es gemacht worden ist.
Ja, und auch die Niederlagen, die er kassiert hat, die waren meiner Meinung nach gut gewählt.
Ja.
Das gegen Goto, dass man da ein Titelmatch hat. Das mit Sanada, weil du einfach irgendwo eine Überraschungsniederlage brauchst. Ja, und Sanada ist halt auch einfach der, gegen den er schon sein Titelmatch damals verloren hat, als er zurückkam aus der Exkursion. Ja, er kommt nicht an Sanada vorbei.
Und das Geile ist doch jetzt auch zusätzlich, wenn Oiwa jetzt gewinnt gegen ihn, das wird Oiwa noch so viel, also so geil aussehen lassen als Champion. Und dann haben wir wieder dieses typische Elevating-Titelgewinn. Oiwa wird vielleicht nicht ein Jahr, zwei, drei Jahre den Titel halten, sondern vielleicht nur bis New Beginning oder bis, was kommt noch New Beginning, das was halt nach New Beginning kommt. Aber es wird Oiwa helfen und es wird Tsuji, weil er eben sich diesen Ruf aufgebaut hat, hier nicht schaden. Und das ist das Geile am Wrestling. Das ist das Geile am Wrestling, wenn du das so hinbauen kannst, dass die miteinander das so nach oben pushen und dabei am Ende sogar eigentlich beide gut aussehen, mehr oder weniger. Und das ist irgendwie faszinierend. Und was mich so fasziniert, auch mit, nicht nur das an diesem Sport.
Wenn ich jetzt in meiner Liste hier Glauben schenken darf, haben wir jetzt mir noch zwei Namen offen.
Ich habe Newman gesagt. Nee, ich habe Uemura noch und Oiwa, ja. Genau.
Genau. Und dann wären wir ganz organisch beim Finale gelandet.
Korrekt. Und ich glaube, das Finale, ich fange mir andersrum an. Ich habe das ja nicht live sehen können, weil ich da natürlich
auch nicht
neugierig war, habe ich trotzdem nachgeguckt, wer gewonnen hat. War verblüfft, aber freudig. Also fand ich super. Und ich wusste schon, wie hoch es gehandelt wird. Und dann habe ich's vorab gegrillt. Dann haben wir nochmal extra angeguckt am Freitag, also wir haben uns Samstag getroffen, Freitagabend, falls wir drüber reden wollen. Und obwohl ich schon alles wusste, also im Sinne von, wie gut es gehandelt wird, wer gewinnt, was glaube ich, ohne dass ich jetzt ein genaues Ranking machen kann, was sicher eines der Top 3 Matches, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Also, oder vielleicht auch Top 5, ja, Top 3, Top 5. Weil es so unfassbar war, was die erzählt haben, unfassbar war, was sie gemacht haben, unfassbar war, wie die Crowd darauf reagiert hat und es am Ende auch nicht langweilig war oder dieses Okada-Ding sich eingestellt hat im Sinne von, ja, jetzt haben wir wieder New Japan Main Event. Das heißt, die ersten 10 Minuten kann ich skippen, so ungefähr. Weil wenn man jetzt aufschreiben würde, was passiert ist, könnte man sozusagen das Gefühl ja auch bekommen, weil es waren ja eigentlich nur Headlocks, Armbars, keine Ahnung, Wristlocks. Also es war ja eigentlich nur auf dem Papier vielleicht langweilige Sachen, möchte man meinen, oder könnte man dazu verfallen, und das war es aber nicht. Und auch am Anfang nicht. Und um noch ein bisschen jetzt hier das S-Tier mit einzuweben, also das gesamte Turnier, Yuya Uemura und hat den grandiosen T1 gewrestelt, den ich eigentlich ein bisschen erwartet habe. Oiwa hingegen hat, ich glaube, wenn es nach mir geht, sogar 2 oder 1,5 Schippen draufgelegt. Ich mochte den immer, aber ich hätte nicht gedacht, dass er auch so oft gewinnen darf. Und diese Ausstrahlung, die beiden haben, und diese ganze Erzählung mit dem New Strong Style, die fand ich klasse. Ja, jetzt habe ich schon wieder sehr viel geschwafelt. Sven.
Ja, also ihr beide natürlich auch im S-Tier, und es ist sehr, sehr schön, dass wir dieses Finale bekommen, dass wir wirklich an der Stelle nicht in diesen alten Trope verfällt. Wir müssen da unbedingt einen klassischen Heel mit ins Finale packen in Form von Callum Newman. Wir müssen nicht die bösen Ausländer da reinpacken, ja, sondern wir stellen einfach die zwei Jungs in das Finale, die die Zukunft symbolisieren auf ihre Art und Weise. Und was wir bei beiden gesehen haben, so parallel, ist, dass beide vergleichbar durchs Turnier gewrestelt sind. Und zwar haben sie klassische, einfache Moves overgebracht. Yuya auf seiner Seite den Wristlock, mit dem er Matches gewonnen hat. Ja, gleichzeitig hat Yuya halt so ein bisschen dieses Geschmäckle, er hat das Tanahashi-Moveset geerbt, den High-Fly-Flow, den Lion Shiner heißt der Crossbody Block.
Der heißt Lion Shiner, das wusste ich gar nicht.
Mhm.
Okay.
Ja. Und bei Oiwa war es so, dass der ganz klassisch eben mit seinem Lariat, mit dem Grip gestartet ist und dann im Laufe des Turniers auf einmal angefangen hat, Matches zu gewinnen mit dem Side Headlock. Ich denke so, was zum Geier? Hat er gerade tatsächlich der ehemalige World Champion Sanada oder der ehemalige World Champion Goto im Headlock aufgegeben? Ja, haben sie. Und das ist das Brillante an diesem A-Block. Du hast da Leute drin, die ehemalige World Champions sind und die ganz klar gegen Oiwa mit den einfachsten Mitteln verloren haben. Und es ist unfassbar, wie geil Wrestling sein kann, wenn du mit den einfachsten Mitteln das Publikum verrückt machen kannst. Ja, nach einer 630 Splash oder Shooting Star Press vom 8. Seil kann jeder ausflippen. Ja, bei dem ganzen Flippy-Floppy-Zeug. Aber das ein Side Headlock, ein einfacher Side Headlock, ja, wahrscheinlich der zweite Move, den du lernst im Wrestling-Training, nach einem normalen Lock-up, dass das der Move ist, der die Leute in den Wahnsinn treibt. Ja, und der Wristlock von Uemura, der kommt nicht viel weiter danach in der Reihenfolge. Dass der die Leute in den Wahnsinn treibt, wie wir dieses Finale gesehen haben, da denkst du dir, das kann so in der Form doch auch nur New Japan schaffen. Weil das Produkt dann doch so unterschiedlich sein darf im Vergleich zum westlichen Wrestling.
Muss.
Weil du halt diesen Sportansatz hast. Ja. Und natürlich ist es absolut glaubwürdig. Ja, schau dir Ryoe Oiwa an mit seinen Armen. Ja, wenn der dir am Kopf rumdrückt. Minutenlang. Ja, bevor dir die Rübe platzt, gibst du auf. Alles klar. Und jetzt möchte ich da kurz auf das finale Match eingehen.
Darf ich ja, kurz vorher noch einmal einhaken, ja, weil ja, ich denke, ja, das passt, ja, und dann kannst du das Match besprechen, weil wir haben ja auch bestimmt Zuhörer oder Zuhörende, die vielleicht nicht den ganzen G1 verfolgt haben, ist ja auch verständlich, sind sehr viele Matches. Aber was man da sagen muss, ist, es wurde auch der G1 extrem gut genutzt, um diese Sachen aufzubauen. Also am Anfang war der Headlock nicht so kredibil und nicht so gefürchtet und nicht so aufgebaut wie jetzt im Finale. Und da hat man einfach auch mit dem Wristlock, auch bei Uemura nicht, ja, den hat er vorher auch schon gemacht, aber okay, nicht so wie im G1. Man hat den, also das alles, was du sagst, stimmt, plus meiner Meinung nach, man hat den G1 einfach schlau ausgenutzt und so genutzt, wie er genutzt werden will oder sollte. Und quasi, man hat das eben aufgebaut. Wenn ich jetzt nur das Finale gucke, dann fühle ich das nicht so, als wie wenn ich sozusagen diesen Aufbau vom Headlock mitgenommen habe, die ganze Zeit über, wenn ich die anderen Matches vorher gesehen habe. Das ist auch wichtig. Man muss quasi die Journey mit reinrechnen. Und das fühlt man auch im Finale.
Ja, es ist die Heldenreise des Rihoe Oiwa an der Stelle, der ja sich ja erst noch qualifizieren musste. Das darf man nicht vergessen. Der hatte ja ein Play-In-Match noch. Ja. Der wäre gar nicht im G1 dabei gewesen. Er ist in der letzten Minute erst reingerutscht und dann wrestelt er sich da und headlockt sich da bis ins Finale. Ja, der Headlock ist over als glaubhafter Finisher und dann geht das Match los und du siehst sofort den Headlock auf den Uemura.
Ja.
Und zwar minutenlang und Oiwa kommt nicht raus. Das Publikum ist komplett Banana gegangen an der Stelle schon. Und da kommen wir die Durchsage 5 Minuten rum. Ich sage so, wir haben nichts anderes gemacht, als Uemura hat einen Headlock angesetzt. In 5 Minuten.
Ja, aber und kommt dir das die 5 Minuten vor?
Nein, kommt das nicht die fünf Minuten vor. Ja, ja. Und dann kommt Oiwa irgendwann raus und dann sind die auf Augenhöhe. Und dann haben wir den einen Moment in dem Match, wo Uemura kurz übers Top Rope auf den Apron nach draußen flüchten muss, um aus dem Headlock rauszukommen. Und das ist der einzige Moment in dem Match. Für ein paar Sekunden, dass das Match außerhalb der 4 Ringseile stattfindet. Und das ist genial. Ja, wir haben so viel Outside Brawling gehabt im Turnier. So viele Eingriffe von außen, so viel Bullshit, so viele Stühle, so viele Tische. Und dieses Finale findet zu 99,8% im Ring statt. Und die ersten 20 Minuten des Matches bestehen aus genau 2 Moves. Headlocks, Wristlocks. Und dann kommt der erste Strike, das ist ein Dropkick.
Ich möchte da an der Stelle noch einmal auch, was heißt doch einmal, wir, glaube ich, haben sie noch gar nicht erwähnt, aber Walker Stewart zum Beispiel und auch Chris Charlton erwähnen, die einfach auch hier einen fantastischen Job gemacht haben und diesen New Strong Style verkauft haben, die Intensität mit reingeworfen haben und auch mit Chris hat dann natürlich auch wieder historische Sachen mit reingeworfen, aber auch Walker, der einfach bei jedem Event dabei war, der einfach fucking, also der ist halt auch erst fucking 23, 24, was weiß ich, dieser Junge, ja, er hat ein bisschen gebraucht, also reinzukommen, aber der ist jetzt meiner Meinung nach, ohne dass ich alle anderen kenne, klar, aber das ist so ein verdammt guter fucking Kommentar, der weiß, was ich hören muss, will, der das Match unterstützt und die haben das einfach mitverkauft, ey, und das war so gut alles zusammen mit dem Publikum, die einfach auch über 7000 Leute, die da mitgegangen sind und die beiden waren fertig, also man kann, also es war ja, das hast du mir dann geschickt, das war ja auf Cage Match dann zum Beispiel, ich glaube, für eine einigermaßen lange Zeit, für einen Tag oder so ähnlich unter den Top, was war es, 20, keine Ahnung.
Top 3 oder sowas.
Top 3 sogar. Ja, Top 3 glaube ich war es nicht so lange, aber war relativ lange auch unter, jetzt ist glaube ich irgendwie in der Top 500, aber.
Also aktuell stand jetzt 25.8. ist es auf Platz 25.
Okay.
Hat von Onkel Dave 5,5 Sterne bekommen übrigens.
Ja, als Frechheit. Was ist los mit ihm? Der vergibt doch auch 6 Sterne manchmal, oder?
Mhm.
Warum keine 6 Sterne? Was ist los mit dir? Also.
Weil die Young Bucks nicht dabei waren.
Ja. Ja, gut. Nee, ich meine, das ist natürlich Geschmackssache. Aber also, das ist wirklich eines der besten Matches gewesen, die ich gesehen habe. Aber, um mir selber jetzt wieder zu widersprechen, ich verstehe auch Leute, denen das nicht so sehr gefallen hat wie mir, weil es schon auch sehr speziell war. Muss man auch sagen. aber für das New Japan Produkt genau richtig.
Ja, und wie gesagt, das Schöne war halt, dass man sich wirklich auf diese einfachen Geschichten berufen hat und dann sind nämlich alle anderen Moves was Besonderes. Und auch die waren nicht super spektakulär. Ja, dann haben wir halt den High Fly Flow. Ja, das ist halt ein Splash vom Seil. Und dann haben wir den Lion Shine und dann haben wir den Grip, die Lariat. Und viel mehr ist da nicht drin in dem Match.
Aber trotzdem so spannend. Also ich wusste ja, wie es ausgeht. Aber und einmal habe ich gedacht, Uemura gewinnt. Also ich wusste ja, er gewinnt nicht. Verstehst du? Und was ich halt auch wieder so als Side-Fact einfach so wholesome und schön finde, ist auch hier wieder eine Brücke zu unserer Nummer 0 gebaut, dass einfach deren Kumpels, Freunde dabei sind. Wie geil ist das denn? Die greifen nicht ein, TMDK ist dabei, Zack, der Leader, ja, wo bei WWE oder beim restlichen, ich kann nicht WWE verteufeln, einfach so wie man es gelernt hat, da würde der Anführer, würde sich ja nie herabbegeben, dass da irgendeiner von seinen Stablemates irgendwas gewinnt, ne? Ja, er freut sich mit, die anderen sind dabei und dann bei Uemura sind noch seine Just Five Guys Kollegen Despi und Taichi dabei und die gehen auch ab. Ich hab da, also, die machen auch wirklich mit und das ist auch so ein Detail immer, was ich mega cool finde. Hat natürlich New Japan nicht alleine, aber finde ich auch immer ganz nett. Irgendwie.
Ja, dazu dann noch am japanischen Kommentar Tenzan und Tanahashi.
Ja, Tenzan weint dann am Ende.
Ja, und Oiva hat ja die Tenzan-Hörner am Anfang vom Entrance auf. Ja, und Uemura ist ja, wie gesagt, Tanahashi 2.0.
Ja, das heißt, da hast du da der hat Platz genommen.
Ja, ist ja die Parallelen einfach an der Stelle.
Ja, irgendwo habe ich gelesen, ich glaube, es ist Uemuras zweites Final, was er verliert, oder das dritte. Ich weiß gerade die anderen nicht mehr, aber auf jeden Fall hat er wohl schon ein paar verloren. Ich hoffe, es wird nicht sein Stigma. Ja.
Nee, ich denke, das ist jemand, den wir dann nächstes Jahr ganz, ganz heiß handeln müssen an der Stelle. Ich glaube, dass jetzt auf das gesamte Turnier betrachtet, Oiva der richtige Sieger ist im Vergleich zu Uemura. Weil Uemura dann doch irgendwo Müh drunter ist von der Publikumsreaktion und vom Ankommen.
Ich finde, dass Oiva der richtige Sieger ist, weil er das Momentum hatte und für mich Uemura vorher schon der gemachtere Mann war. Also Uemura hatte vorher ein besseres, deutlich besseres Standing in meiner Wahrnehmung als Oiva. Ja, und jetzt ist Oiva auch da. Und deshalb ist Oiva der richtige Sieger.
Ja, also wenn Uemura vorher, was weiß ich, eine 8,5 war, ist er jetzt eine 9.
Korrekt.
Ja, und wenn Oiva vorher eine 7 war, ist er jetzt auch mindestens eine 9.
Ja. Vielleicht
eine 9,5 sogar.
Korrekt.
Ja, das heißt, ihm hat das Turnier mehr geholfen und deswegen ist es richtig, ihm den Sieg zu geben. Und ich kann es dann auch nachvollziehen, dass er sagt, der ist jetzt heiß, deswegen gibt man ihm dann den Titelshot bei King of Pro Wrestling schon, nicht erst im Dome. Weil bis zum Dome kann noch alles Mögliche passieren. Vielleicht kühlt er bis dahin ab.
Ja, ich glaube, dass das jetzt vielleicht einfach die nächsten Jahre so bleibt, weil das war jetzt, glaube ich, dreimal so oder so. Oder? Also es war jetzt, Zack hat das auch gemacht auf jeden Fall schon.
Mhm.
Letztes Jahr auch.
Letztes Jahr war es Takeshita, ne?
Auch?
Ja.
Davor weiß ich es gerade nicht mehr. Aber es wäre der dritte auf jeden Fall. Vielleicht bleibt das jetzt so. Weiß man nicht.
Vielleicht bleibt es auch so. Ich meine, dann hat man ein bisschen mehr Spielraum für einen Dome an der Stelle.
Passt da auch, ist auch okay.
Ist auch in Ordnung, ja. Und ich meine, mit den Turnierleistungen, die sie gebracht haben, wird Yuta Tsuji gegen Rihoyo Oiva bei King of Wrestling ein fantastisches Match.
Tja.
Was Tsuji ja gewonnen hat im Turnier, ganz knapp. Ja, der ist ja nur durch einen direkten Vergleich Blocksieger geworden.
Also, ich würde Oiva den Titel geben. Wenn du mich, also wenn ich was zu sagen hätte, würde ich Folgendes tun. Tsuji ist für mich der Man, braucht den Titel nicht mehr. Gib ihn Oiva, der kann damit was. Und jetzt würde ich Tsuji, vielleicht, weiß ich gar nicht so genau, habe ich gar nicht länger darüber nachgedacht, vielleicht könnte er den Global Title elevaten mit. Das war immer so mein Traum, das fand ich am Anfang geil, als wir Nakamura noch hatten am Anfang, als ich New Japan geguckt habe, Deshalb fand ich Nakamura so geil, weil dieser Intercontinental-Title quasi fast gleichwertig war. Das fand ich so geil. das wäre mein, in Anführungsstrichen, New Japan-Traum, dass wir wieder so einen zweiten Gürtel haben, der auch ähnlich ist wie der Heavyweight-Title. Und da würde ich Tsuji dran setzen. Aber was weiß ich schon, ich kenne mich ja auch nicht aus. Ja, sieht man am Tippspiel.
Ja. Aber da ist ja zumindest noch, ich sag mal, den nichtmenschlichen Gegner besiegt.
Ja, ey, ich hatte noch einen letzten guten Tag. Wir haben euch ja ein bisschen auf dem Laufenden gehalten über Blue Sky und Mastodon. Immer wieder mal so dazwischen die Standings gepostet. Am Ende war es dann zumindest noch so, dass ich, habe ich Claude eigentlich noch eingeholt? Zumindest war mein Punkt gleich.
Du hast Claude tatsächlich noch überholt, ja. Da hatte ich ja echt ein bisschen Sorgen, dass die fucking KI dieses Turnier gewinnt, oder unser Tippspiel gewinnt. Die hat nämlich echt gut vorgelegt, ja, während ich ganz klassisch mit 1 von 9 ins Turnier reingestartet bin nach Tag 1.
Ja.
Aber ja, die KI hat dann am Schluss dann doch ein bisschen, ja, ist die Puste ausgegangen, so wollte ich sagen.
Mhm.
Ja, ist auf dem letzten Platz mit 46 von potenziellen 95 Punkten. Du warst dann, ich sag mal, der zweitbeste männliche Tipper im Spiel.
Ja.
Ja, mit 48 Punkten.
Ja.
Ja, du warst dann auch der zweitbeste Tipper bei euch im Haushalt.
Ja.
Ja, während die noch verlobte Bald-Ehefrau 1 Punkt mehr sich geholt hat.
Ey.
49.
Gott sei Dank nur 1 Punkt. Das war mal so weit der Abstand dazwischen, ey.
Die hat so skurril getippt, dass ich ja teilweise echt gedacht habe, die gewinnt das Ding am Schluss.
Ja, ich weiß nicht mehr, wahrscheinlich habe ich es in der Preview auch gesagt, die hat halt einfach noch, die kennt natürlich sich nicht, also die schaut New Japan nicht, also wenn nur mit mir halt, wenn ich schaue und sie ist neben dran und sie mag Takeshita, ja, einfach hat sie quasi, das ja per se, hat Takeshita alles gewonnen und dann einfach noch Aussehen, wo sie gedacht hat, naja, der gewinnt halt. Und das hat irgendwie gut funktioniert am Anfang.
Ja, meinst du, Ghetto macht es anders?
Anscheinend nicht.
Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass wir schon so viele Tippspiele hatten, ich glaube, so viele Punkte hatte ich noch nie. 55 von 95.
Tja.
Bin fast ein bisschen stolz. Ja. Liegt natürlich auch daran, dass Stefan nicht mitgetippt hat, sonst hätte ich das natürlich wieder kein Land gesehen, aber...
Ja, Stefan ist der Beste, das stimmt wohl. Müssen wir nächstes Jahr wieder akquirieren. Ich tröste mich damit, dass ich mit dem Booking-Prozess sehr viel Freude hatte, weil ich ja quasi versucht habe, einfach das Turnier so zu booken. Ich hatte mir ein paar so, das kann man aber in der Preview nachhören, so Storylines gegeben hat. Ja, das hat nicht so gut funktioniert, wobei eigentlich ich habe am Ende, also ich habe ja als erstes die letzte Show gebookt, also die letzten 2 mehr oder weniger und gerade der letzte Tag habe ich, glaube ich, am meisten Punkte geholt. Vielleicht
Ist komplett richtig.
Sollte ich das irgendwie...
Und den hat Claude fast komplett falsch. Und deswegen bist du dann doch nochmal vorbeikommen.
Ja, der möchte, dass ich weiter ihn subscribe. Deshalb hat er mir den Gefallen gemacht.
Ja. Ich bin auch froh, dass es so gekommen ist. Sonst hätte ich jetzt mir einen neuen Talkpartner suchen müssen. Und mit Maschinen rede ich ungern.
Ja, der kann jetzt seit kurzem auch reden.
Super.
Ja, lass uns nicht über Claude reden. Wir haben ja noch Awards zu vergeben, ne?
Jawohl.
Yes.
Wer ist denn für dich der beste Wrestler des Turniers gewesen? Ich denke, es ist ja schon ein bisschen durchgeschieden.
Ja, ich habe mich gestern ja auch ein bisschen vorbereitet und deshalb habe ich versucht, auch interessante Namen für die Awards zu finden. Mein Wrestler of the Turnier oder der Goldene Chop Award. Naja, geht an Yuta Tsuji, für da geht bei mir tatsächlich nichts dran vorbei. Habe ich jetzt auch schon aus.
Ja. Ja, da würde ich absolut zustimmen und an der Stelle.
Ja, müssen wir auf jeden Fall mehr applaudieren.
Ja. Der schlechteste Wrestler des Turniers. Auch da, glaube ich, sind wir uns einig.
Ja.
Und es ist sehr deutlich, glaube ich, schon durchzuhören. Wie sagt man das? Durchzuschalten. Ich weiß nicht. Ich kann kein Deutsch mehr. Sag du's.
Es hat sehr heftig durchgescheint, dass wir hier beide den Gok genommen haben, vermutlich. Den Great O'Conn. Und bei mir in meinen Notizen. Ja, Stefan, ich mache mir tatsächlich Notizen. Da steht sogar, muss man das erklären? Fragezeichen. Da ich mir auch immer so lustige Normen ausgesucht habe für die Awards, die mal mehr, mal weniger lustig sind, möchte ich den auch hier natürlich noch nennen. Das ist der Gable Stevenson Gedächtnis Award, weil wenn man bei Cage Match filtert nach dem schlechtesten Wrestler, kommt Bubba the Love Sponge. Aber das ist ja kein echter Wrestler. Also ich meine, der war ja Radiomoderator auch, glaube ich, eher. Und der zweitschlechteste ist Gable Stevenson, der war wohl, ich weiß nicht, Ringer oder so.
Das war so eine Hoffnung. Ja. Auch da parallel, das war auch ein Ringer.
Ja, genau. Und deshalb Gable Stevenson, egal.
Ja, für den Gog ein freundliches.
Oh, jetzt kommt der Rocket Man.
Rocket Man! Yeah, der Aufsteiger des Turniers.
Da gibt's eigentlich auch nur Oibar, oder? Also, weiß ich nicht. Für mich gibt's fast keinen anderen. Bolik Oltin könnte man noch nennen, finde ich.
Das wäre bei mir die Honorable Mention, ja.
Aber Oibar hat so, also der war vorher schon okay, aber jetzt ist er halt einfach wirklich Top-Tier. Dementsprechend muss ich da Oibar nennen.
Ja, absolut. Auch an der Stelle nochmal. Ja, die beste Story über das Turnier hinweg.
Ja, die beste Story, das ist bei mir die goldene Feder. Und da habe ich mich ein bisschen schwer getan, aber für mich war es dann tatsächlich was am Anfang gar nicht so eine Story war, aber finde ich gegen Ende immer mehr. Das ist einfach der New Strong Style gewesen. Und ich finde schon, dass die Kommentatoren gerade das auch immer wieder verwendet haben, immer den New Strong Style eben angesprochen haben. Und dementsprechend ist das verknüpft ein bisschen mit Oiwa, aber auch mit Uemura. Wer jetzt mehr den New Strong Style verkörpert und was das eigentlich bedeutet. Man kann aber auch andere Sachen nennen, zum Beispiel eine Honorable Mention wäre schon auch Kid gewesen, finde ich, Gabe Kid, der einfach als Hassfigur der ganzen Promotion sich da durchzieht und das dann auch immer schafft, gegen selbst Heels bejubeln zu lassen. Ja. Oder ist das sicher noch was anderes als hier der New Strong Style?
Nein, bei mir, ich habe es nicht New Strong Style genannt, aber bei mir steht auch, einfache Moves werden glaubhafte Finisher und das ist der New Strong Style.
Im Grunde ist es der New Strong Style, ja.
Ja. So, und dann noch die Königsdisziplin, das Match des Turniers.
Ja, ist das auch.
Das ist eine schöne Bewertung, Benennung.
Ja, das ist das Dave Meltzer 8-Sterne-Gedicht. Ja, das Problem ist halt, ich würde da eher, also da muss ich ja Uemura gegen Oiwa nehmen. Also habe ich ja gerade schon gesagt, das ist eines der besten Sachen, die ich jemals gesehen habe. Das hilft leider nichts. Da sind eher die Honorable Mentions spannender wahrscheinlich. Aber Oiwa gegen Uemura ist bei dir dann auch vermutlich, oder?
Ist ganz klar, aber ich hätte dann als ganz oberste Honorable Mention Tsuji gegen Yuto Ice. Weil es einfach herausstechend war vom Stil.
Ja, bei mir auch. Ich habe es ja vorher auch schon mal erwähnt. Bei mir sind es dann nur noch, obwohl ich es nicht wollte, aber es ist so geworden. Also Tsuji gegen Oleg fand ich auch mega geil. Habe ich nicht live gesehen, wenn ich mir die noch geholt. Tsuji gegen Goto Night 2 war gleich so ein Banger, fand ich auch mega gut. Und Tsuji gegen Uemura Semifinal fand ich zum Beispiel auch mega geil. Die habe ich noch aufgeschrieben. Es gibt noch ein paar.
Ja. Und ich hätte dann tatsächlich noch Newman gegen Henare aus Gründen von dem Spot.
Ja, das war auch also, so intens einfach, war es schon gut.
Ja. Also auch an der Stelle nochmal. So ungefähr hat sich das auch angehört bei Tsuji gegen Yuto Ice.
Ja, das war nur krank. Also das konnte ich auch nicht live sehen. War aber gut, weil wenn ich es live geguckt hätte, wäre es Arbeitszeitbetrug gewesen. Mache ich natürlich nicht, selbst wenn wäre es ohne Ton gewesen. Und es ist mit Ton schon nochmal anders.
Ja. Ich habe da versucht, die Jobs tatsächlich mitzuzählen.
Okay, geil.
Ja, weil Junge aus Dresden habe 300 Jobs, das kann doch nicht sein. Und ich hatte mir ja vor Jahren im Wrestling Talk Radio auch schon mal die Mühe gemacht, habe bei Misawa gegen Kobashi die Chops mitgezählt. Und da habe ich ja über 187 gefeuert. Matze war da auch sehr glücklich drüber. Ja, und ich habe bei irgendwas 140 den Überblick verloren, weil es dann Machine Gun Chops in der Ecke gab, richtig schnell hintereinander. Und da kam ich nicht mehr mit. Also ich verlasse mich jetzt darauf, dass das, was die anderen Podcaster und Quellen sagen, von irgendwas 200 noch was 80, dass es einigermaßen stimmige Zahl ist.
Klingt auf jeden Fall so. Wenn man das Match gesehen hat, konnte es sein.
Sah auch so aus hinterher.
Ja.
So. Möchtest du dem Gesamtturnier dann auch noch eine Bewertung geben? So in unserem coolen Bewertungssystem von 1 bis 5.
Habe ich auf jeden Fall gemacht. Ich habe mir natürlich auch eine...
Die Bewertungseinheit.
Die Bewertungseinheit, das war das Wort, was ich gesucht habe. Gesucht und mir ist tatsächlich nicht... Also, ich habe folgenden Gedankengang. Wenn ich an G1 denke oder an New Japan, ist G1 New Japan und umgekehrt. Also es ist selten sowas New Japanig wie G1, ja, für mich. Und dann habe ich folgendes gemacht. Meine wundervolle Verlobte, die ich über alles liebe, grüße und die ich immer noch also seltsam finde, dass sie mit mir zusammen sein möchte, habe ich gefragt, und also während sie telefoniert hat, einfach wild dazwischen, an was denkst du, wenn du New Japan denkst, hat sie gesagt, Tanahashi. Und fand ich nachvollziehbar. Deshalb ist meine Einheit Tanahashis, also ich klone jetzt einfach 4,5 von 5 Tanahashis, weil für mich war es ein, ja, perfekt ist immer scheiße, aber echt ein so guter G1. Ich hatte so viel Spaß. Es war so viel dabei. Und man hat es jetzt auch gemerkt, für mich waren auch tatsächlich wenige Sachen richtige Stinker. Selbst Great O'Conn müsste ich überlegen. Ja gut, der war vielleicht schon so scheiße wie Fale und so, aber ansonsten viel Spaß. Auch außenrum wieder natürlich viel Spaß, aber ich würde dem schon, ich habe jetzt in meiner Euphorie 4,5 von 5 Tanahashis vergeben.
Gut, bei der Bewertung schließe ich mich an, bin ja auch bei 4,5 von 5, weil es sich einfach richtig angefühlt hat, wie ein G1 angefühlt hat. Zum ersten Mal seit Jahren wieder wie ein G1. Ja, wie das wichtigste Turnier der Welt. Das, was du rausgehst und denkst dir so, das war richtig gut. Das war wichtig, dass es sich so angefühlt hat. Und wenn ich an G1 denke, denke ich vor allen Dingen an den Sieg damals auch da. Ich bin auch da, ähnlich bei dir, bei Tanahashi, wo er damals die Fahne abgebrochen hat.
Ja,
das ist so geil. Und deswegen gibt es 4,5 von 5 abgebrochene Siegerfahnen von mir.
Ja.
Auch schon in der Siegesehrung, dass er dann zu Euwara sagt, vorsichtig, so nehmen.
Ja.
Aus Gründen.
Ja.
Ja, und damit hätten wir das heißeste Turnier des Sommers überstanden, Chris.
Ja, überstanden stimmt auch ein bisschen. So viel Spaß, wie es macht. So froh bin ich eigentlich für den New Japan-Rhythmus. Also nicht so viele Shows, sage ich jetzt mal. Nicht so WWE-mäßig oder so. Und da muss man sich, obwohl es viel Spaß macht, Kollegen werden es nicht verstehen, muss ich mich dann schon immer so ein ganz kleines Überwinden manchmal einschalten gegen Ende dann. Also so, ja, es ist geil, ich lieb's auch, aber es ist auch gut, wenn es vorbei ist.
Ja, es ist schon ein Commitment.
Ja, genau.
Und es ist auch relativ wichtig, dass du da am Ball bleibst, weil wenn du 2-3 Shows in Rückstand gerätst, ja, dann wird es stressig.
Kannst
du
es auch vergessen fast.
Ja, dann kannst du es auch gleich bleiben lassen.
Ja. Tatsächlich. Ja.
Aber das ist nichts, was wir hier zum ersten Mal feststellen. Das haben wir eben auch früher schon bei unseren G1-Besprechungen im Wrestling Talk Radio gehabt. Ja, da könnt ihr auch gerne mal vorbeigucken, reinhören. WrestlingTalkRadio.de gibt's alles, was Chris und ich damals schon besprochen haben über New Japan und noch ganz viel Wrestling-Zeug außenrum zu allen möglichen Ligen. Mit einem großen Archiv, da werdet ihr bestimmt fündig, wenn ihr Bock auf sowas habt. Und wenn ihr Bock auf nerdigen Scheiß habt, Chris, da haben wir doch auch was vorbereitet.
Ja, das sind Sven und ich und der gute Stefan meistens, manchmal mir auch die Nicole, in einem anderen Universum, im Abversum, im Abverse quasi unterwegs. Und da sind wir gerade auf The Road to 100, was unser Hauptformat abgestaubt betrifft. Das bedeutet, wir sprechen quasi über Themen, die aus dem Jahr der Folgenzahl stammen, wenn man das so sagen kann. Beispiel abgestaubt Nummer 92 ist aus dem, das Thema ist aus dem Jahr 92, nämlich Super Mario World. Das kann man sich einfach anhören, wenn ich hier reinballern. Und was wir dann jetzt auch aus Perspektive heute diesen Podcast haben, demnächst Sonntag vermutlich, ist es abgestaubt Nummer 93, nämlich Jurassic Park. Über was soll man sonst sprechen aus dem Jahr 93 außer Jurassic Park? Eine persönliche Anmerkung sei noch gewährt. Ich habe neulich mal überlegt, ich glaube, ich schaue jetzt, weil ich 2016 hatten wir die Trennung, dann hatte ich quasi G1 ja als Heilung von der Trennung mir reingeballert zum Betäuben. Das war 2016. Schaue ich jetzt quasi 10 Jahre durchgehend New Japan. Und wenn ich mir überlege, dass das schon scheiß fucking 10 Jahre sind, okay, what the fuck?
Ja. Nicht schlecht.
Naja, du schaust es ja noch länger, aber eigentlich ist das eher so ein Take wie, fuck, bin ich alt.
Fuck, bin ich alt.
Ja.
Nun, was machen wir sonst mit seinem Leben, ne?
Genau. Ja, apropos, was ihr auch noch machen könnt mit unserem Leben ist, mit eurem Leben ist, könnt ihr uns natürlich gerne Feedback oder irgendwelche Wünsche da lassen. Am besten könnt ihr uns erreichen, indem ihr auf unseren Wunderlink klickt. Ja, da sind die Sachen gesammelt. Einfach auf den Link in der Beschreibung klicken. Da gibt's dann zum Beispiel ja einen Bluesky-Account und auch einen Mastodon-Account und auch die Homepage und auch YouTube und alles Mögliche einfach schön zusammengesammelt. Da könnt ihr euch dann aussuchen, wie ihr uns erreichen wollt, könnt, möchtet. Und jetzt, Sven, komme ich schon wieder ins Schwafeln und ins Stottern. Das bedeutet eigentlich nur, dass wir am Ende der Folge sind.
Ja, und das bedeutet jetzt, dass wir uns verabschieden von euch. Und wie immer sage ich da, vielen Dank euch da draußen. Wir haben richtig Bock drauf, dieses kleine Podcast-Projekt für uns zu machen und für euch zu machen. Noch mehr Bock hätten wir aber darauf, das mit euch zu machen. Und genau da kommt ihr jetzt ins Spiel. Ihr habt Chris gerade gehört. Liked, teilt, kommentiert unsere Episoden. Sendet uns euer Feedback. Alle Informationen dazu findet unter triple-s.rocks. Chris, wie kommst du denn zum Namen?
Naja, weil wir halt rocken.
So schaut es nämlich aus. Und unabhängig davon sage ich da schon mal vielen Dank für eure Unterstützung. Und natürlich bedanke ich mich an der Stelle auch bei dir, Chris, für die Zeit, die du dir genommen hast für diese Ausgabe. Dir und euch allen da draußen wünsche ich, dass New Japan jetzt wirklich zurück ist, Baby. Und bis zum nächsten Mal verabschiede ich mich an der Stelle. Stay strong, stay in style, stay strong style. Ciao.
Tschüss.